unterscheidet nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast und zu einer neuen Ausgabe der Gegenpressing-Zeitlupe, wo wir uns bedeutende Spiele der Vergangenheit nochmal anschauen, sie aus heutiger Sicht besprechen. Keine Taktikanalyse, keine abkippenden Sechser, sondern nur Abgleich von Erinnerungen mit der Realität. Und wer wäre besser geeignet als unsere Podcast-Legende Jonas?
Hallo Sascha, ja, wenn ich dabei bin, ist nur der irgendwann umkippende Neuner.
Wow. Ich hätte, meine erste Reaktion auf das wäre jetzt gewesen, okay, dann hast du vorbereitet, aber konntest du nicht, weil du nicht wusstest, was ich sage. Von daher, Achampong, wie der Spanier auch nie sagen würde. Ja, wir haben uns für heute ein besonderes Spiel rausgesucht aus dem Jahr 2002, und zwar das Champions League Finale Real Madrid gegen Bayer Leverkusen im Hampden Park in Glasgow.
Auf Twitter wurde ordentlich gerätselt, habe ich vorhin gesehen.
Ja, das, ich habe ein ganz verschwommenes Bild von damals gepostet, da wurde schon ordentlich gerätselt. Keiner hat es aber rausgefunden, was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat. Aber ja, dafür lohnt sich's dann ja wahrscheinlich umso mehr. Und es ist ein bisschen verrückt, weil dieses Spiel hatten wir für die Zeitlupe schon eigentlich bei unserer initialen Liste ganz am Anfang, bevor wir die erste Folge gemacht haben, haben wir da so ein bisschen gesammelt. Und ich hatte das, glaube ich, gleich von Anfang an mit dabei. Und wir haben es jetzt wirklich rein zufällig genommen, wenn sich das Spiel zum fast auf den Tag genau 18. Mal jährt.
Ja.
Ist tatsächlich reiner Zufall. Und bei der Recherche so ein bisschen ist mir dann aufgefallen, gab es jetzt ab und zu mal auch so ein paar Artikel in den letzten Tagen. Hatte ich aber tatsächlich keinen einzigen davon gelesen. Die ganze Mainstream-Kacke geht mir auf den Sack.
Ja, ist im Moment ja auch in der Hinsicht viel, weil sich ja quasi jetzt auch alle Champions League-Finals mit deutscher Beteiligung in irgendeiner Art und Weise in den letzten Tagen und Wochen gejährt haben.
Aber ist es jedes Jahr das Gleiche?
Keine Ahnung. Also so arg wie in diesem Jahr ist mir das noch nie aufgefallen. Ja, vielleicht ja, weil es keine Champions League gibt im Moment und so ein bisschen das Loch füllen. Aber gefühlt, also ich habe heute auch schon wieder einen Artikel von Bayern gegen Inter.
Ja, stimmt, das habe ich auch
noch gesehen. Die Tage gewesen sein und Bayern-Valencia habe ich jetzt schon mal gelesen, glaube ich. Also alle Finals jetzt irgendwie.
Schieben wir das mal aufs Sommerloch. Hier bekommt ihr aber keine Sommerloch-Kost, sondern hier bekommt ihr das Original, denn wir haben schon damit angefangen, bevor es cool wurde, respektive bevor Corona um die Ecke kam. Deshalb lass uns mal zum Spiel kommen. Real Madrid gegen Leverkusen, 2-1 ging es aus. Welche Erinnerungen hattest du denn, bevor du dich jetzt mit dem Spiel nochmal intensiv beschäftigt hast?
Tatsächlich ganz andere, als das Spiel dann hergegeben hat.
Ja, mach da gleich mal einen Punkt, ich auch, aber da kommen wir wirklich, lass uns das später auflösen. Was hattest du denn zu generell für Erinnerungen? Wo hast du es geschaut?
Also geschaut habe ich es zu Hause tatsächlich. Und ich hatte noch ziemlich genaue Erinnerungen an das Tor von Zidane, weil das einfach überragend war. Und so dieses Typische hat sich ja auch seit der Saison, glaube ich, so richtig eingebürgert dann, dass Bayer in großen Spielen halt immer verkackt und zu Recht halt Vizekusen ist.
Ja, also das Zidane-Tor habe ich natürlich auch im Kopf gehabt. Wobei ich da, das ist auch wieder so ein Moment, wie wir ihn, glaube ich, öfter mal haben, wo man dann nicht ganz genau weiß, habe ich das wirklich genauso damals bewusst erlebt oder ist es auch geschärft durch zigmaliges Wiederanschauen auf YouTube oder in irgendwelchen Fernsehberichten. Aber ich habe es.
Ja, da bin ich mir auch nicht sicher, ja.
Was ich auf jeden Fall noch präsent habe, ist, dass ich es tatsächlich bei meinem Opa geschaut habe, wo ich irgendwie viele wichtige Spiele geguckt habe, aber irgendwie nie mit Bayern-Beteiligung. Dann das Zidane-Tor. Ich habe in der Erinnerung, dass ich bin so ein Typ, der sowas über Trikots visualisiert. Und ich habe noch genau die Real und die vor allem die Leverkusen-Trikots total präsent. Und ich habe zum Beispiel auch präsent gehabt, dass der Torwart, später dann Casillas, ein grünes Trikot anhatte. Das habe ich irgendwie, ist bei mir auch drin. Und ja, natürlich, das habe ich dann in Erinnerung, wie Casillas eingewechselt wird als unerfahrenes Grünschnäbelchen und ja, hext. Eine Parade nach der anderen feuert. Dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Ich merke schon, wir haben nicht gesprochen davor, aber ich es könnte sein, dass wir da auf ähnliche Erinnerungen beziehungsweise auf einen ähnlichen Abgleich und
ich glaube schon, ja.
Es ist so, ich glaube, das ist, wie ich es eingangs gesagt habe, bei der Zeitlupe, der Abgleich von Erinnerungen mit Realität. Und ich glaube, bei bisher keiner von unseren Zeitlupenfolgen ist die, bei mir zumindest, war die der Abgleich Erinnerung-Realität so verschieden.
Weit entfernt, ja. Meine Erinnerungen waren auch fernab jeglicher Realität irgendwann. Bei dem Spiel jetzt. Ich hatte, wenn du mich gefragt hättest, bevor ich das Spiel geguckt habe, hätte ich Stein auf Bein das ein oder andere hier geschworen, was sich dann doch eher als Blödsinn rausgestellt hat.
Ja, also wir können ja vielleicht mal das Spiel so im Schnelldurchlauf einmal durchmachen. Es ist relativ schnell erzählt. Real geht ja durch Raul in Führung, 8. Minute, Lucio gleich 5 Minuten später aus zum 1:1 und dann quasi mit dem Pausenpfiff macht Zinedine Zidane diesen Geniestreich, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, ein Volley-Drehschuss mit Quasimodo-Buckel aus 16 Metern, mit links.
Ja, es war der Tsubasa-Ozora-Gedächtnisschuss. Diese quasi. Haltung hat so ein bisschen an, finde ich, so halt Tsubasa-Ozora erinnert, nur dass der halt eine halbe Stunde so gestanden hätte, bevor er abgefeuert hätte und der Ball noch ein bisschen wilder geflogen wäre.
Ja, und er, während er den Ball trifft, noch 24 Sätze gesagt hätte, weil es ja ging.
Ja.
Genau, auf jeden Fall macht Zidane das 2:1 und Real gewinnt am Ende zum 9. Mal die Champions League. Was kannst du uns denn zum Setting oder den Umständen des Spiels, die Vorgeschichten, was waren so die Rahmenbedingungen des Spiels?
Ja, also für Leverkusen war es nach der Saison, eigentlich ein Must-Win, in meinen Augen. Haben Bundesliga kurz vor Schluss, also an den letzten 3 Spieltagen, im Prinzip verspielt, einen 5-Punkte-Vorsprung und dann noch nur Zweiter geworden. Sie haben ein paar Tage vorher das Pokalfinale gegen Schalke verloren, 4:2. Also war das jetzt so ein bisschen die letzte Chance für, wie ich finde, eine der, ja, oder vielleicht die beste deutsche Mannschaft, die nie einen Titel geholt hat, von den Spielern her. Wenn man guckt, wer bei Leverkusen alles im Kader war. Durch die Champions League sind sie, wie ich finde, relativ locker marschiert. In der ersten Gruppenphase gegen Barca, Lyon und Fenner weitergekommen.
Kleiner und Einschub, dann, man musste ja auch noch durch die dritte Quali-Runde, wo man gegen Roter Stern Belgrad Hinspiel 0-0 und Rückspiel dann 3-0 klar gemacht, aber man musste, also es war ein Qualifikationsteam, das darf man auch nicht vergessen.
Es war ein Quali-Team, was hier dann auch noch war, eine zweite Gruppenphase vor der K.O.-Runde.
Ja, und Zwischenrunde hieß es damals, glaube ich, immer, ja.
Genau, Zwischenrunde. Und da finde ich auch eine richtig starken Gruppe mit La Coruña, Juve und Arsenal als Gruppenerster durch. Und dann im Viertelfinale Liverpool geschlagen, wobei das Hinspiel 1-0 verloren ging und im Rückspiel Leverkusen erst kurz vor Schluss das 4:2 zum Weiterkommen gemacht hat. Also stand es da auch auf der Kippe schon mal. Und im Halbfinale dann gegen ManU 2:2, 1:1, dank der Auswärtstorregel weitergekommen sind. Also in der K.O.-Runde ordentlich auch schon am Ausscheiden entlang gesegelt. Und Real hat für ihre Verhältnisse eine schwache Saison gespielt bis dahin, sind in La Liga nur Dritter geworden und in der Copa del Rey im Finale gegen La Coruña verloren, aber durch die Champions League auch durch die Gruppenphase und die Zwischenrunde zweimal als Gruppensieger durch, aber auch mit machbaren Gruppen, und dann im Viertelfinale gegen die Bayern nach einer 2-1-Hinspiel-Niederlage mit 2-0 dann weiter und im Halbfinale gegen Barca 0-2 und 1-1, also auch relativ locker weitergekommen.
Ja, man darf für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade beim Stichwort La Coruña, darf man tatsächlich nicht vergessen, dass es um diese Zeit wirklich eine richtig gute Adresse war. Also das war so ein leichter Underdog, aber die konnten schon richtig was. Das war, als Roy Mackay noch dort war. Also das war wirklich ein richtig ernstzunehmender Gegner.
Die sind ja auch in der Zeit, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, sogar auch einmal spanischer Meister geworden.
Boah, da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber ja, das könnte durchaus sein. Jedenfalls ist es so, dass Leverkusen, finde ich, auch den deutlich schwereren Weg hatte, und Leverkusen hat so diesen, wenn man die Stammtischparolen bemühen möchte, Leverkusen hatte so einen Weg ins Finale von Vorrunde bis ins Finale, wo man sagt, naja, wenn du Champions League Sieger werden willst, dann musst du die schlagen, so nach dem Motto, ja. Und ja, die hatten die halt alle drin. Also ja, La Coruña, kein einfacher Gegner zu dem Zeitpunkt, United sowieso nicht, Liverpool, also die haben wirklich, und im Finale dann Real gekriegt, da, die haben wirklich einen richtig schweren Weg gehabt, und Real ist da ein bisschen souveräner, glaube ich, durchgekommen, aber hatten auch, wie du sagtest, schon ein bisschen leichteres Programm.
Also La Coruña ist 2000 spanischer Meister geworden.
Okay, ja.
Tatsächlich.
War noch mit Walter Pandiani wahrscheinlich.
Ja, aber natürlich, vorne drinne.
Ja, und wenn man so ein bisschen auf die, bin ich immer großer Freund davon, wenn man so ein bisschen schaut, wer dann in dieser Champions League noch dabei war, das ist einfach schön, was da noch für eine Zusammensetzung war. Das, gut, Lok Moskau und Anderlecht, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, auch für heutige Zeit wäre das möglich, aber dass dann auch ein Boavista Porto Zweiter wird vor Borussia Dortmund in der Gruppe, dass Panathinaikos Athen eine Gruppe gewinnt vor dem FC Arsenal und dann RCD Mallorca, ist auch ungewöhnlich.
Und die Panathinaikos sogar noch die zweite Gruppenphase übersteht.
Richtig. Ich glaube, ins Viertel- und Halbfinale kommt. Nee, Viertelfinale
kommt. Die sind
kommt.
Ins Viertelfinale gekommen. Die genau. Waren dann in der Zwischenrunde in der Realgruppe, aber sind da immerhin noch als Gruppenzweiter dann ins Viertelfinale.
Und dann noch meine Lieblingskategorie Todesgruppe in dieser Saison. Eine Gruppe, die es 100 Jahre davor und 100 Jahre später wahrscheinlich nicht so gegeben hat. Die Gruppe D, die der FC Nantes, ja, die aus Frankreich, gewinnt vor Galatasaray Istanbul, PSV und Lazio Rom. Sehr ungewöhnlich, sogar Nantes, für diese Zeit, glaube ich.
Nantes ist auch so eine Euro-Goals-Mannschaft. Früher auf Eurosport. Nantes mit den gelben Trikots kenne ich nur. Ja.
Die Kanarienvögel.
Also, oder habe ich kennengelernt durch Eurogoals.
Ja, also auch da mit Nantes als Gruppensieger, Lyon scheitert als Gruppendritter und Lille auch noch dabei, hast du drei französische Mannschaften in der Gruppenphase. Weiß ich auch nicht, wann es
die nicht Paris heißen, richtig, oder Marseille.
Weiß ich auch nicht, wie oft es das dann so gab. Ja, also schöne Zusammensetzung der Gruppen, und Leverkusen hatte da definitiv den schwereren Weg und kommt dann ins Finale und geht da als Qualifikant, geht da als krasser Außenseiter gegen eine Realmannschaft, die auch damals schon wirklich gut und ja, prominent besetzt war.
Ja, es war ja so der Anfang von den Galaktischen dann, ne? Also
die Anfangsphase,
Figo,
ja,
schon da. Da ging's so los.
Genau. Ja, zum Spielverlauf, also wenn man so auf die Aufstellung schaut, ich hab's gerade schon gesagt, es gibt bei Real sicherlich kaum Grund zur Klage, wer da so alles noch dabei war. Da haben wir im Tor der mir bis dahin gar nicht mehr präsente César Sánchez.
noch nie gehört vorher, ehrlich zu sein.
Ich habe tatsächlich mich dabei ertappt, wie ich beim Spielschauen gedacht habe, weil da immer nur Cäsar stand. Und dann dachte ich, hey, Julio Cäsar, der ist doch jünger, oder? Also, wobei, vom Aussehen her ist es gar nicht weit
ähnlich,
weg.
Ähnlich,
auch so ein leicht doppelkinniges Babyface.
Ja.
Cesar Sanchez, jedenfalls Spanier, im Tor, dann die Viererkette, Michel Salgado, Fernando Hierro, Ivan Elguera und Roberto Carlos. Da bleibt kein Auge trocken und kein Bein ganz.
Nee.
Hierro zu dem Zeitpunkt schon 34, also 2002 schon 34.
Aber immer noch eine üble Kante.
Ja, dann hast du davor als alleinigen Sechser Claude Makélélé, wahrscheinlich einer der unterschätztesten Spieler in so einer Mannschaft aller Zeiten.
Was man dann auch gemerkt hat, als der 1, 2, 3 Jahre später ist er zu Chelsea dann gegangen.
Ja.
Hat man dann gemerkt, wie sehr der eigentlich fehlt?
Genau, weil er auch in dem Spiel schon der einzig, also von, ich sag mal, vor der Viererkette ist es der einzige, der defensiv denkt.
Ja.
Dann hast du nämlich noch weiterhin Luis Figo, Santiago Solari, Zinedine Zidane und den Doppelsturm mit Raul und Fernando Morientes, Trainer Vicente del Bosque.
Beide aussehen, sowohl Raul als auch Morientes, als ob sie 14 sind.
Ja.
Übel jung.
Die sind zu dem Zeitpunkt auch ja gar nicht so alt. Also Raul ist 24 und Morientes 26. Aber ja, wirken nochmal deutlich jünger. Und genau, das ist so die Startelf von Real. Also das ist schon durchaus für die Zeit, ich glaube, weiß nicht, ob es besser ging. Dagegen hast du dann bei Leverkusen, wir haben es bei solchen Spielen jetzt öfter mal schon gehabt, es gibt in allen großen Spielen immer so einen Namen, wo man sich denkt, warum ist er hier? Also beim 97er Champions League Finale, Juve Dortmund, da war das Martin Kreh. Da habe ich gesagt, okay, was macht er hier? Wie kann es sein, dass Martin Kreh im Champions League Finale steht? Bei Leverkusen in der Mannschaft muss ich aber sagen, da sind es mehrere. Da habe ich dann allein
das
schon...
Das stimmt, aber einer drängt sich mir auch auf.
Soltan Sebeskin?
Nee, der nicht mal so sehr. Der nicht
also
mal so sehr.
Für mich Soltan Sebeskin, ja, Boris Sivkovic und Thomas Predaric.
Thomas Predaric wäre der vor allem auf der Position, die er gespielt hat.
Richtig, auf dem linken Flügel.
Ja.
Musste
er
aber...
Wo man sich wirklich fragt, hä...
Ja, musste er, weil Sir Roberto gelb gesperrt war. Der hat nämlich eigentlich dort gespielt. Und deswegen hat es ein Dings außen gebraucht. Und der Kader war wohl relativ dünn, wie Klaus Toppmöller gesagt hat. Deswegen musste Predaric daran. Beziehungsweise.
Ja, aber mit den Wechseln, die er ja dann später auch noch macht, hätte, oder er hat es ja dann relativ schnell in der ersten Halbzeit noch anders aufgestellt dann.
Ja. Also,
wäre
wir können mal
jedenfalls.
Wir können mal die Anfangself hier auch kurz durchgehen. Da haben wir im Tor Jörg Butt. Dann haben wir die Viererkette von rechts mit Soltan Sebeskin, der auch nur reingerutscht ist, weil Ulf Kirsten sich verletzt hat. Ulf Kirsten, sage ich. Weil sich Jens Nowotny verletzt hat im Halbfinale. Schwer gegen Manchester United. Deshalb ist der aus der Viererkette rausrotiert. Und Soltan Sebeskin und Boris Sivkovic sind auch da nachgerückt. Sivkovic Innenverteidiger zusammen mit Lucio. Und links hinten dann der ewige Diego Placente. Auf der 6 Carsten Ramelow. Die Außen dann mit rechts Bernd Schneider, links Thomas Predaric. Oder wie mein spanischer Kommentator immer gesagt hat, Bardaric. Spielt Klar. auf links. Ballack davor, beziehungsweise eher so im Zentrum. Davor dann als alleiniger Zehner mit allen Freiheiten Yildiray Başdoğ. Vor der einzigen Spitze Oliver Neuville, Trainer. Wie erwähnt, Klaus Toppmöller.
Ich muss sagen, als ich die Mittelfeldaufstellung gelesen habe und wenn man jetzt da Thomas Predaric mal ausklammert, hat mein Herz schon gelacht.
Also
es ist
im Mittelfeld
Bocke,
ist eine schöne Mannschaft. Also
ja.
Es ist wirklich stark.
Wenn du dir da überlegst, dass für Predaric eigentlich noch Sir Roberto gespielt hätte,
ja.
Also wow.
Und ich finde auch, das ist ja auch so ein Dauerthema bei unseren Zeitlupenspielen, die ja doch dann öfter auch mal älteren Semesters sind. Selbst 2006 haben wir noch gesagt, bei Deutschland-Argentinien, selbst da haben wir noch gesagt, hey, selbst 2006 wurde noch ohne richtige Flügel eigentlich gespielt, beziehungsweise ja. Da waren teilweise zentral denkende Spieler auf den Außen nominell aufgestellt, und war halt einfach komplettes Tempo gefehlt. Die einzigen, die über Außen Tempo gemacht haben, waren die Außenverteidiger. Bei Real ist es hier 2002 genauso. Du hast ein Mittelfeld mit Luis Figo und Santiago Solari auf Außen. Das ist ungefähr, also weiß ich nicht, da ist Geschwindigkeit wirklich Mangelware. Und was aber in die Zeit passt. Und bei Leverkusen hast du tatsächlich einen vergleichsweise jungen Bernd Schneider mit 28. Dann hast du auf der anderen Seite Bredaric, der recht schnell ist, weil er auch noch jung ist. Wobei, ja, 27, auch nicht so. Aber theoretisch hättest du einen Seroberto gehabt, der auch Geschwindigkeit mitgebracht hat. Also da war Töppi, warum sage ich immer Töppi? Da war Topmöller schon irgendwie moderner aufgestellt.
Ja, und das sagt, ist schon eine traurige Aussage. Wenn ein Klaus Topmöller irgendwann mal als modern aufgestellt. Ja,
also wie gesagt, da war er auf jeden Fall gut unterwegs, muss man sagen, und irgendwie seiner Zeit so ein bisschen voraus mit diesen schnelleren und beweglichen Flügeln. Das war bei Real dann schon eher ein bisschen behäbiger. Ja, dann zum Spiel. Vorm Spiel gibt's noch eine Schweigeminute zum Tod von Valery Lobanovsky, dem großen
Kiewer.
Ja, Trainer, der viele, wenn der Name jetzt nichts sagt, ein alter, weißhaariger Mann, der Dynamo Kiew immer gecoacht hat mit einer Schiebermütze.
Und mit der, unter anderem mit der großen Truppe mit Shevchenko und Repov.
Genau. Die, ja, glaube ich, in der Champions League ein paar Jahre lang ganz gut unterwegs waren. Spiel geht los, Anpfiff. Erste Minute, Soltan Sebeskin sägt Roberto Carlos um. Ich habe gedacht, das ist natürlich ein traumhafter Beginn.
Da hat er gleich mal klar gemacht, mein Freund,
so,
heute tut's weh.
Ich Soltan, du Aua.
Der alte Decathlon-Verkäufer.
Ist so. Und vierte Minute, Bredaric sägt Salgado um. Also in den ersten Minuten, ich habe nicht mitgezählt, vielleicht muss man nochmal zurückspulen und nochmal schauen, aber in den ersten Minuten von beiden Seiten ist es recht physisch, es gibt recht viele Grätschen, glaube ich.
Ja, was ich aber auch bemerkenswert fand bei einem der vielen Grätschen, dass selbst der weiße Brasilianer Bernd Schneider einmal, ich glaube, es war auch Roberto Carlos, auch einmal richtig umgesäbelt hat.
Ja, weißt du noch, bei Deutschland gegen Argentinien, da war doch auch die allererste Foulaktion auch von Bernd Schneider und der gleich sofort rumpöbelt. Also der irgendwie, irgendwie ist er da so, vielleicht braucht er das, um sich heiß zu machen.
Ja.
Ja, und dann eigentlich bis zur 8. Minute passiert jetzt nicht so viel, aber in der 8. Minute passiert dann schon mal eine ganze Menge.
Roberto Carlos with a quick throw that catches out Leverkusen. And Raul has scored on 8 minutes for Real Madrid. What a start. And it's their brilliant number 7 who slides it past the goalkeeper.
Ja, Roberto Carlos kriegt oder ja macht einen Einwurf so an auf Höhe der Mittellinie und offensichtlich hat sich auf der ganzen Welt herumgesprochen, nur nicht in Leverkusen, dass Roberto Carlos recht weit werfen kann und der schleudert das Ding die Seitenauslinie entlang und so leicht Richtung linkes 16er Eck und Raul kreuzt schleichend im Rücken von Lucio. Der sieht ihn nicht und Raul kommt dann an den Ball und schießt eigentlich so von ihm aus gesehen linkes 16er Eck gegen seine Laufrichtung eigentlich mit links ins rechte lange untere Eck. Und das ist genauso krumm, wie sich jetzt die Aktion anhört, wenn man sie beschreibt, war eigentlich auch der Schuss, weil der recht langsam ist und Butt ist eigentlich wie ein ganz alter Mann unterwegs und kommt da auch nicht ran auf diesen Schuss in die lange Ecke.
Ja, wie du gesagt hast, Leverkusen unfassbar schlafmützig bei diesem Einwurf, wo jeder weiß, dass Roberto Carlos das Ding einmal quer über den Platz schleudern kann. Und in meinen Augen, da möchte ich auch Marcel Reif im deutschen Kommentar widersprechen. Er hat Butt an dem Tor 50% gegeben, ich gebe ihm mehr. Also ja. In meinen Augen muss er den halten.
Ja. Also, du kannst Lucio natürlich überhaupt nicht freisprechen. Da gibt's nichts zu mäkeln, weiß er auch selber. Aber wie Butt an den Ball geht, wie Butt nicht an den Ball geht. Also ich weiß nicht, er sagte hinterher, er wäre auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich sag mal so, ja, das sieht man auch, aber also der Schuss hatte 7,4 km/h.
Ja, handgemessen. Und er kann ihn mit dem Fuß stoppen, er kann ihn mit der Hand stoppen, er hat viele Optionen.
Gefühlt,
und macht halt nichts.
Gefühlt stoppt sich der Ball von alleine, wenn er sich einfach nur bewegt.
Ja.
Aber er versucht da irgendwie mit der linken Hand runterzugreifen und das ist, also Hans-Jörg Butt war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre, aber er hat irgendwie 30 Jahre älter gewirkt. Das war so ein bisschen so Kreisliga C am Sonntagmorgen und der etatmäßige Torwart hat abgesagt. Und du hast aber sonst noch niemand mehr. Und dann rufst du den von der AHA an und sagst, du Didi, kannst du kurz, wir haben echt niemanden. Wir haben einen Auswechselspieler, den brauchen wir fürs Feld. Wir bräuchten einfach jemanden, der sie reinstellt. Scheißegal, wen wir verlieren. Das ist wirklich, wäre super, wenn du kommst. Und dann kommt er, weil die Tasche hat er immer gepackt.
Ja, ich hätte es ähnlich erzählt, nur mit dem Zeugwart, der gerade abkreidet und vom Abkreiden vorher aus dem Vereinsheim gekommen ist, weil er da versackt ist. Vom Bundesligaspieltag Samstag.
So. Aber zum Glück für Leverkusen gibt es ja noch einen Lucio, der nur 5 Minuten später seinen Fauxpas wieder gut macht.
Bernd Schneider with a free kick and he picks out Lucio for 1-1. Leverkusen a level swiftly. It is their Brazilian center back. Who powers it past Cesar Sanchez?
Ja, Makelele fault Ballack am eigenen rechten 16er-Eck von Leverkusen aus, linkes 16er-Eck. Recht unnötig, wie ich finde.
Ja.
Und was passiert dann?
Bernd Schneider, natürlich, der alle Standards ausgeführt hat, selbst gefühlt auch den Abstoß. Schlägt den Ball rein, Cesar Sanchez weiß auch nicht so zwingend genau, was er machen soll, also er kommt so im Fünfer ein paar Schritte raus, läuft dann wieder so einen Schritt zurück, also ist sich auch nicht so sicher, ob er zum Ball gehen soll und dann Lucio steigt hoch und köpft ihn dann ein.
Ja, ich habe mir auch notiert, guter Freistoß, weil eben Cesar nicht weiß, ob er raus soll oder nicht. Also der war genau so an die Stelle, wo der Torwart überlegt, gehe ich raus, gehe ich nicht raus?
Ja.
So.
Er kommt nicht in den Fünfer rein, der Ball, wo du sagst, da muss der Torwart hin. Er fällt so genau, so knapp an der Fünferkante, ein Stück weiter hinten runter.
Ja.
Genau da, wo den Torwart halt wirklich überlegt. Das war schon von Bernd Schneider richtig stark geschossener Freistoß.
Und Lucio ist dann natürlich auch deutlich dynamischer als Fernando Hierro. Gesagt, also
kann
Hierro,
man sich nicht vorstellen.
Hierro schon 34, Lucio tatsächlich 10 Jahre jünger. Und ja, die beiden ja eigentlich so von der Anlage her sowieso komplette Gegensätze als Innenverteidiger. Also Hierro eher so der mit viel Auge auch was wegmacht, der jetzt... Klar, säbelt er mal einen auch um und so, aber er macht viel mit Auge, weil er einfach die Schnelligkeit auch nicht hat. Also er muss viel antizipieren und ja, ist da eher so ein bisschen Dirigent. Und im Gegensatz dazu halt Lucio so ungestüm und dynamisch. Und ja, der halt viel Stellungsfehler eben durch seine Geschwindigkeit wettmacht. Beim 1-0 konnte er das nicht, aber ja, fand ich noch ganz spannend, eigentlich die beiden so im Gegensatz zu sehen. Und danach eigentlich die Fans von Leverkusen sofort da.
Klar. Danach waren sie da. Und man hat auch danach gemerkt, dass Real schon arg dran geknabbert hat. Also wir hatten, finde ich, eine ähnliche Diskussion bei dem 97er Finale, als Dortmund in Führung gegangen ist, dass jetzt der große Favorit so das erste Mal gemerkt hat, das könnte heute auch schief gehen. Und die brauchten echt, finde ich, eigentlich bis zur Halbzeit dann, um sich zu fangen. Also von Real kam dann nichts mehr in der ersten Halbzeit.
Das fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich fand, dass also gerade die vorderen fünf, so alles nach Ramelow, so Ballack, Bastöck, Neville, die Mittelachse und links Bredaric oder Badaric und rechts Schneider, fand ich, waren überhaupt nicht im Spiel. Gerade Ballack, keine Bindung zum Spiel, hat kaum einen Ball bekommen, ist immer auf die Flügel so ein bisschen ausgewichen, hat dann die Flügel aber zugestellt dadurch. 16 Minuten, Lucio wackelt schon wieder, verlängert so ein bisschen unfreiwillig den Lauf von Morientes und Butt kann den gerade noch wegspitzeln, also diesen Ball in den Lauf, Butt kommt raus. Und ich fand eigentlich, dass Real das relativ souverän gemacht hat. Also mir kam das tatsächlich eher souverän vor. Lange Ballstaffetten haben Leverkusen überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen.
Das fand ich wiederum gar nicht, wenn man sich vorher das Spiel so, also bevor es auch tatsächlich gespielt worden, seit es mal 2002 so überlegt hätte, dann hätte man doch gedacht, Real viel Ballbesitz, macht was und Leverkusen kontert. Das wäre so die typische Ausgangssituation gewesen. Und das fand ich nach dem 1-1 gar nicht mehr. Leverkusen hat, finde ich, dann gerade nach dem 1-1 eine relativ für damalige Verhältnisse moderne Form des Pressings gespielt. Real ist nix eingefallen, fand ich. Und wenn man mal schaut, zum Beispiel hatte Bredaric in der 21. Minute
Riesenchance,
wo er einen Tick zu lange überlegt.
Riesenchance aus meiner Sicht.
Aber da muss er eigentlich das 2-1 machen. Und Real hatte so wirklich nichts mehr, bis sie dann trifft. Also die waren ja null gefährlich vorne.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also gefährlich waren sie für mich nicht. Aber ich fand, an sich machen sie das genau richtig. Sie nutzen oder sie spielen ihren Favoritenstatus komplett aus, indem sie den Ball halten. Leverkusen kaum am Ball gewesen. Ich fand sie auch recht nervös und auch so ein bisschen ehrfürchtig, körperlich zu schwach vorne. Also mit so Neuville, Baštuk, Schneider, Bredaric sehen für mich keine Schnitte gegen die Real-Abwehrspieler. Und ja, irgendwie Real, mir kamen die echt richtig clever vor. So ein bisschen wie der Kreisliga-Vergleich. Also der 37-Jährige, der schon mal höher gespielt hat, der schirmt den Ball halt einfach ab. Der schirmt den Ball ab, der hat die Ruhe am Ball. Und so kam mir Real schon auch vor. Ausgebufft, irgendwie erfahren, haben auch mal Freistöße schnell ausgeführt, wo Leverkusen immer gepennt hat. Ballsicher, haben die Bälle geschickt verlagert. Irgendwie kam das so ein bisschen aus einem Guss. Leverkusen kommt nicht an den Ball, nicht in die Zweikämpfe, aber es stimmt, keine Torschance für Real und es steht halt auch 1-1. Also es ist nicht so, dass jetzt Real führt und jetzt irgendwie nur noch verwalten muss, sondern es steht 1-1 und ich finde gerade die Chance von Bredaric, die muss man tatsächlich nochmal hervorheben. Also ja. Er kriegt einen Flankenwechsel auf die linke Seite zu Bredaric. Salgado will den irgendwie per Fallrückzieher klären, keine Ahnung.
Warum auch immer.
Warum auch immer, so am linken 16er-Eck und verschätzt sich komplett. Und Bredaric stoppt den Ball runter und läuft wirklich vom linken 16er-Eck allein auf Cesar Sanchez zu und legt sich eigentlich beim zweiten Kontakt den Ball zu weit vor und will dann noch irgendwie drüber chippen. Aber Cesar macht sich dann groß und der Ball geht dann zur Ecke. Für mich eine Riesenchance.
Muss er machen, muss Bredaric machen. Um es mit Marcel Reif zu sagen, manchmal ist die Picke die richtige Wahl.
Ja, aber und war für
das
mich...
Das sehe ich da auch so.
War für mich aber wieder so ein Zeichen, nervös. Also er hat gedacht, um Gottes Willen, ich laufe jetzt hier allein auf das Tor zu. Weißt du, das war für mich so ein bisschen, ja. Und Ballack für mich komplett untergetaucht. 27. Minute habe ich mir aufgeschrieben, Ballack in a nutshell. Also bis dahin. Er kriegt eine flache Ecke, spielt, glaube ich, Schneider, man muss ja, wer sonst, spielt so eine
Olli Neuville.
Oder Neuville spielt eigentlich überraschend so eine flache Ecke in 16er und Ballack eigentlich eine gute Schussposition, recht frei und will schießen und schlägt ein Luftloch. Und das war für mich schon so Ballack in a nutshell.
Ja, aber was Ballack, finde ich, in dem Spiel so ein bisschen behindert hat und da kommen wir dann auch später, komme ich in meinem Fazit auch nochmal ein bisschen grundlegender drauf. Ballack war wohl abgestellt, um die Kreise von Zidane einzuengen.
Genau, mit Ramelow zusammen.
Und das hat ihm, finde ich, wahnsinnig viel in der Offensive gekostet.
Das stimmt, kann ich auch nachvollziehen, nur sehe ich nicht, dass es so effizient war.
Mhm. Das sehe ich auch nicht. Das ist für mich eine Erklärung, warum er offensiv nicht so dominant in Erscheinung getreten ist, wie er das ja gerade in der Saison auch in der Bundesliga gemacht hat, wo er, glaube ich, ein oder zwei Tore nur weniger hat als der Torschützenkönig, also auch halt irgendwie 16 Mal gehüttet hat und in der Champions League ja auch mit 6 Toren Leverkusens Bester war.
Genau. Und da, wenn es dann wirklich genauso war und auch Ballack da die Körner lassen musste, dann muss ich sagen, ist es, wie man heute sagen würde, vercoacht, weil du kannst nicht deinen mit Abstand besten Spieler für die Drecksarbeit gegenüber den anderen besten Spieler abstellen und dich dadurch deiner einzig großen Stärke berauben, wenn du eh schon ersatzgeschwächt bist. Da kannst du ja nicht von vornherein dann auf Schadensbegrenzung gehen und sagen, ja gut, unser Bester soll deren Besten decken, sondern du musst ja gucken, dass du irgendwie deren Besten von mir aus auch mit 2 Leuten in den Griff kriegst, aber deiner, dein Bester, der hat dann auch Kraft und Freiheiten. Ballack da übrigens.
Da möchte ich später nochmal drauf kommen, weil ich, wie gesagt, im Fazit möchte ich da noch was zu sagen.
Nur mal als Vergleich.
Sonst greifen wir vorweg.
Ja, nur mal als Vergleich, weil Ballack ja auch immer so ein bisschen der deutsche Zidane war, so von auch vom Spielstil, körperlich präsent, jetzt nicht sprintstark, aber so Taktgeber, auch in der Luft gern mal stark, Ballack vielleicht noch mehr als Zidane. Zidane zu dem Zeitpunkt 29 schon, also so wirklich in seiner Prime, in seiner besten Zeit, vom Höhepunkt so seiner Schaffenskraft eigentlich. Und Ballack erst 25 und ich finde, das merkt man, ich glaube, für ihn kam so das Finale, so als richtiger Anführer, als richtiger Test, kam das, glaube ich, ein, zwei Jahre zu früh, sehe ich auch so. Ja, Spiel läuft weiter und 38. Minute kommt dann tatsächlich schon der erste Wechsel von Klaus Toppmöller und er bringt Dimitar Berbatov für Thomas Predaric.
38 Minuten zu spät.
Also Neville geht dann links raus und Berbatov orientiert sich in die Mitte vorne. Für mich war das eigentlich so auch das Zeichen, dass er wenigstens ein bisschen Physis da vorne haben will. Also er braucht jemand, der irgendwie mal wenigstens einen von 10 Bällen auch festmachen kann.
Ja, also du hast deutlich gesehen, dass Neville natürlich gegen einen Hierro, was du ja auch schon gesagt hast, der im Prinzip alles übers Stellungsspiel und über Körperreinstellen geregelt hat, hat er keine Schnitte geholt, aber auch, weil er die Bälle nicht gekriegt hat, die er gebraucht hätte, um so das Schnelligkeitsdefizit, was Hierro hat, auszunutzen.
War halt das falsche Spiel dafür.
War das falsche Spiel dafür und in meinen Augen wäre das die Aufstellung, die man hätte von vornherein wählen müssen, vornherein Berbatov als körperlich stark und Neville halt auf außen, anstatt mit Predaric außen anzufangen und Neville vorne, der ist ja verhungert. Der hat ja gar kein Land gesehen.
Ja, absolut. Ja, und dann, ja, auf chancenarm geht's dann eigentlich schon Richtung Halbzeit und vor der Halbzeit, ja, passiert dann das.
Slipped over the top to Roberto Carlos. It pops out to Zidane! A moment of magic, inspiration from Zinedine Zidane. Few players in world football would even contemplate going for this, but he pulls it off. And Real Madrid on halftime lead 2-1.
A moment of magic, oder? Wie es der Kollege Marcel Reif ein bisschen weniger euphorisch so kommentiert hat.
Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Leider wunderbar.
Was es
beide
auch
trifft. Haben recht. Beide haben recht.
Beide haben recht. Ja, Solari schickt Roberto Carlos steil.
Ja, Sebastian, nicht das allerbeste Stellungsspiel. Das mal so zu formulieren. Also, Ball geht über ihn drüber und er steht irgendwo im Niemandsland, also null Chance, an diesen Ball zu kommen. Und dann auch eher eine Verlegenheitsflanke, also irgendwie so reingeschlagen, aber auch nicht so zwingend kontrolliert. Und was sie dann macht, it's magic.
Moment of magic, ja. Solari schickt Roberto Carlos und also nicht nur, dass Zoltán Sebeskén extrem schlecht steht, aber er hat trotzdem noch irgendwie gefühlt 10 Meter Vorsprung vor Roberto Carlos. Der nimmt ihm aber auf den 10 Metern, glaube ich, 30 ab.
Ja.
Also ein Laufduell, das seinen Namen nicht verdient. Und die Flanke, ich musste direkt an meinen Jugendtrainer denken, der hätte gesagt, ah, da ist ja Schnee drauf.
Ja, also, ist so.
Ja, Wahnsinn. Und Zidane, ja, Wunderwolle, würde ich mal sagen. Obwohl Leverkusen ihn, fand ich, bis dahin eigentlich ganz gut im Griff hatte. Vielleicht kleiner Spoiler, ja. Das hat sich aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit geändert, aber bis dahin fand ich Zidane jetzt nicht wirklich auffällig.
Er ist halt so im vorderen Mittelfeld so ein bisschen rumgejoggt bis dahin, ne?
Ja.
Also so wenig am Spiel teilgenommen. Aber das, das hat gezeigt, dass er zu der Zeit, ja, einer der größten war.
Ich habe mich nur gefragt, warum denn niemand bei Zidane war, weil der Ball war so lange in der Luft, es wäre so viel Zeit gewesen, da, dass da irgendeiner steht. Selbst wenn das Stellungsspiel nicht direkt gut war, mal abgesehen davon, dass Leverkusen natürlich die absolute Überzahl hatte da in der Mitte, also nicht so, dass sie jetzt, dass die damit beschäftigt waren, andere Realspieler groß alle zu decken. Und Ramelow, keine Ahnung, vom Erdboden verschluckt, ist für mich der da hätte sein müssen. Ballack auch, kommt aber viel zu spät, geht da irgendwie ein bisschen lustlos auch hin. So, obwohl der Ball so lange in der Luft ist, hätte er genügend Zeit gehabt aus meiner Sicht. Und ja, Zidane macht dann das, was Zidane da halt macht. Und meine unpopuläre Meinung vielleicht, aber also wunderschönes Tor. Für mich muss Butt den aber halten.
Muss, weiß ich nicht. Also nicht so klar wie das erste Ding auf jeden Fall.
Ja, okay, gut. Aber das ist ja wirklich außer Konkurrenz.
Aber es sieht zumindest komisch aus. Wie, also Butt springt ja quasi einfach nur gerade hoch.
Ich finde, dass er nicht mal richtig
und
springt.
Fährt
also
den Arm so ein bisschen aus.
Genau, er also streckt sich überhaupt nicht.
Wenn du ein dynamischer Torwart wärst, aber das hat er beim ersten Tor schon gezeigt, dass er das in dem Spiel zumindest nicht war, dann gehst du ganz anders zu dem Ball hin. Also das fand ich schon. Ob er den haben muss, weiß ich nicht, aber sagen wir mal, ein guter Torwart an einem guten Tag hält den.
Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, guter Torwart hält den. Also ich finde einfach, ja, er macht sich überhaupt nicht lang und dafür ist er ja trotzdem sogar schon fast dran. Also er ist ja fast mit den Fingerspitzen schon dran. Deswegen denke ich, wenn er sich einfach nur ein bisschen gestreckt hätte, ein bisschen abgesprungen wäre gescheit, also für mich kann er den auf jeden Fall halten. So schön das Tor auch war, aber für mich kann er den auf jeden Fall halten. Und dann würden wir heute über den Schuss nicht sprechen.
Ich möchte nicht so weit gehen, weil ich es halt einfach auch für ein unfassbar schönes Tor finde. Aber ich sag mal, das war ja dann noch das WM-Jahr, wo Oli Kahn die WM seines Lebens gespielt hat. Ein Oli Kahn in WM-Form hätte ihn gehalten.
Der hätte diesen Ball gegessen.
Ja.
Übrigens, wenn du es gerade ansprichst, Weltfußballerwahl in diesem Jahr, Platz 1.
Weiß nicht, ist der Kahn
Nein, Kahn wurde Zweiter und auf Platz 1 war ein Gegner aus dem Finale, WM-Finale.
Ronaldo.
Ronaldo Erster, Kahn Zweiter und Zidane tatsächlich auf Platz 3 bei der Weltfußballerwahl. Ja, vielleicht noch, muss man noch dazu sagen, was auch ein bisschen unterging bei mir, Roberto Carlos tatsächlich beide Vorlagen gemacht, gell?
Ja, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Also auch, weil ich das erste Realtor auch null auf dem Schirm mehr hatte.
Ja, doch,
also auch nicht, wie das entstanden ist und so.
Ja, doch schon irgendwie.
Nee, hatte ich gar nicht. Also da hättest du mir vorm Spiel 8 Varianten erzählen können. Ich hätte jede für gleich wahrscheinlich gehalten. das hatte ich null mehr auf dem Schirm. Ja, aber Roberto Carlos war auch so der erste Prototyp so von dem modernen. Also ich glaube, der könnte heute auch in seinem Blütealter noch Stammaußenverteidiger spielen.
Naja, ich meine,
weil auch der Erste, der so offensiv gedacht hat, auch schnell war und da gespielt hat, so zumindest den Ersten, den ich so bewusst erlebt habe, wo ich sagen würde, der könnte das auch heute noch locker spielen.
Ja, im Endeffekt hat ja Real Jahre später seine moderne Reinkarnation mit mehr Haaren, hatten die ja links hinten. mit Marcelo. Also für mich genau der gleiche Spieltyp. Und ja, die ersten Außenverteidiger, war schon wahrscheinlich einer der ersten Außenverteidiger, die das so offensiv interpretiert haben. Ich würde dann sagen, dann kamen später noch so Kaliber Ashley Cole auf links.
Lisa Razou,
dann rechts war Mike Conn eine Zeit lang mal richtig, richtig dick im Geschäft.
Ja.
Solche Konsorten. Dani Alves dann natürlich später noch.
Ja, aber dieser Roberto Carlos war der erste, den ich so bewusst da jetzt einordne, also den ich bewusst miterlebt habe, da einordnen würde.
Na, dann ist Halbzeit und nach der Halbzeit geht es dann eigentlich für mich so weiter, wie es vorne 2-1 auch war. Du hast es ein bisschen anders gesehen. Ich fand, dass Real da genauso ballsicher oder die Ballzirkulation weiter drin hatte und irgendwann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also normal sagt man, die einen können nicht, die anderen wollen nicht. Und hier hatte ich irgendwie das Gefühl, beide wollen nicht, weil Real hat sich so ein bisschen halt mit ein paar Vorstößen so begnügt und sonst versucht, den Ball einfach nur in einen eigenen Reihen zu halten. Und Leverkusen hatte ich ein bisschen das Gefühl, die hatten nach der Pause Angst, gleich das Dritte zu kassieren, wenn sie irgendwas riskieren.
Ja, das hatte ich auch. Aber ich fand so die ersten 10 Minuten nach der Halbzeit, fand ich, so habe ich Real... Oder hätte ich Real vorm Spiel eigentlich von Anfang an erwartet, weil ich fand auch, dass da sie dann das Heft so ein bisschen in die Hand genommen hat.
Absolut.
Und das Spiel einfach angefangen hat zu ordnen und auch strukturiert und schnell nach vorne zu bringen. Und da fand ich so 10, 15 Minuten lang Real deutlich besser.
Ja, absolut. Fand ich auch. Sie dann in der zweiten Halbzeit für mich bärenstark, hat jeden Ball gezogen, hat die Bälle verteilt und war im Gegensatz zur ersten Halbzeit, hat sich eben nicht damit begnügt, mal bei so einem Konter mitzutraben oder mal einfach einen Ball direkt weiterzuspielen, sondern hat wirklich die Bälle gehalten, hat das Ganze geordnet, hat für mich einen riesen Unterschied gemacht. Und zumal, wenn man sieht, dass Real eigentlich auch mit 10 Mann gespielt hat, weil in der 61. kommt dann Steve McManaman für Luis Figo, bei dem man bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann nicht mehr wusste, dass der eigentlich mitgespielt hat.
Nee, also Luis Figo hat man so richtig gesehen vorm Spiel beim Shake Hands und dann, ich hatte auch zwischenzeitlich vergessen, einfach, dass der auf dem Platz steht. Das, also von dem kam gar nichts.
Ja, muss ich auch sagen, war sehr enttäuscht. Dann 65. Minute. Harmloser Freistoß eigentlich von Leverkusen und Cesar Sanchez pflückt die Flanke runter und knickt beim Aufkommen um, also stößt irgendwie beim Runterkommen, stößt er gegen Lucios Fuß in der Luft und knickt deshalb um, weil der Fuß keine Stabilität mehr hat, versucht weiterzuspielen, signalisiert aber eine Minute später, dass es nicht geht und dann kommt eben dieser Wechsel, dass der 20-jährige Iker Casillas eingewechselt wird. In der Zwischenzeit hat der Leverkusen auch noch Kirsten für Sebastian eingewechselt. Kirsten schon im Herbst seiner Karriere eigentlich.
Der hat beendet nach der Saison.
Genau. Und mit 36 fand ich auch einen interessanten Wechsel, den da gleich zu bringen. Aber er hatte natürlich auch, also Topmöller hatte auch eigentlich keine Alternativen für vorne drin, weil er Berbatov ja schon gebracht hatte. Ja, und dann kommt Iker Casillas und vielleicht, bevor wir noch über die Erinnerungen sprechen, die wir da hatten, noch kurz zu Iker Casillas. Für mich war das damals so, da kommt jemand rein, der völlig unerfahren ist, ganz junger, Jungspund, vielleicht erstes Champions-League-Spiel, keine Ahnung, hat irgendwie, Milchbubi, keine Erfahrung. Und so war es aber ganz und gar nicht.
Gar nicht so.
So war es überhaupt nicht. Casillas hatte irgendwie eine ganz komische Saison, muss man sagen. Er hat in der Champions League Vorrunde hat er 3x 90 Minuten gespielt, 3x gar nicht. Dann hat er in der Zwischenrunde 5 von 6 Spielen gemacht, Viertel- und Halbfinale gar nicht gespielt und im Finale dann eben eingewechselt worden auch erst. In der Liga war er eigentlich Stammtorhüter, aber ab Mitte Februar saß er nur noch auf der Bank.
Ja, weil er Zoff mit Del Bosca hatte.
Ah, das konnte ich
ab
nicht.
Ab irgendeinem Punkt.
Ah, das habe ich nicht rausgearbeitet. Erzähl mehr.
Ich kann dir nicht mehr genau sagen, warum, aber das habe ich tatsächlich noch auf dem Schirm. Also mir kam es heute wieder, als ich ihn gesehen habe, als er dann eingewechselt wurde. Ich so, der war doch eigentlich Stammtorwart da schon bei Real und auch in der Nationalmannschaft. Und dann so, der hatte ja mal und so Stress. Und da, der hatte irgendwie ein bisschen Zoff mit Del Bosque und der hat ihm dann aus erzieherischen Maßnahmen sozusagen ihm mal gezeigt, wer halt der Chef ist.
Ah, okay.
Wer der Bosque ist.
Wow. Ja, das macht absolut Sinn, weil selbst in den beiden Saisons davor war er Stammtorhüter in allen Wettbewerben. Also er ist tatsächlich mit 18 schon Stammtorhüter geworden bei Real, was im Nachhinein auch immer noch krass ist.
Er hat ja quasi so gefühlt Bodo Ilgner halt abgelöst. Ne? Vom Champions-League-Sieg irgendwie 98 und dann so quasi mit vielleicht noch so einem Übergangstorwart kam ja danach schon Iker Casillas. Das
ist richtig, ja. Wahrscheinlich Übergangstorwart Cesar Sanchez.
Vermutlich.
Oder Julio Cesar, man weiß es ja nicht.
Julio Cesar.
Ja, jedenfalls für mich, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, für mich war das so ein komplettes Greenhorn, das da eingewechselt wird, von dem man halt mal so in Spanien gehört hat, aber der war schon eigentlich ein komplett gestandener Torhüter mit 20. Der wird dann eingewechselt. Makelele wird auch ausgewechselt. Kurze Zeit später für ihn kommt Flavio Conceição, 1:1 Positionswechsel.
Ja, wie andere Leute sagen würden, da habe ich vorhin fast Fernseher eingeschmissen, weil Marcel Reif konsequent Flavio de Conceição hat er auch konsequent permanent so ausgesprochen.
Jonas, weil es so heißt.
Offensichtlich.
So.
Marcel Reif ist des Portugiesischen mächtig, ich nicht, deswegen.
Ja, es heißt ja auch Kagawa. Ja.
Kagawa, ja.
Und wer weiß es heißt nicht, auch, ne? De Michelis.
De Michelis, wer, eben.
Oh Gott, ich hab's leider
wer
nicht
mit. Wer sind wir, das in Frage zu stellen?
Flavio de Conceição.
Und auch wirklich konsequent, immer wenn er am Ball war.
Ja, er muss es ja auch, er kann ja nichts dafür, wie es richtig heißt. Er kann ja nicht dafür, dass du es nicht weißt.
Nee.
Aber dafür ist er ja da. Eben. Er ist ja für dich auch da.
Genau. Ja. Danke, Marcel, danke.
Ich habe mir dann noch notiert, 77. Minute. Hatte Ulf Kirsten schon einen Ballkontakt?
Nee.
Ich weiß auch nicht, ob es bis zum Ende überhaupt noch zu einem kam. Ah, doch, einen hat er ja.
Einen, wo er so in seiner ganzen technischen Klasse so am gegnerischen 16er eine Kerze schlägt, als er versucht, den Ball anzunehmen.
Er war echt ein bisschen verloren. Ja, dann geht's eigentlich schon in die Endphase und vielleicht können wir es jetzt mal langsam auflösen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich im Kopf hattest. Oder schilder mir doch mal, wie du das in die Schlussphase von Leverkusen in diesem Spiel im Kopf hattest.
Ich hatte das, was sich in der, dann als Schlussphase entpuppt hat, hätte ich vorm Spiel viel Geld drauf gesetzt, dass das die ganze zweite Halbzeit so ging. Ich hatte nur noch im Kopf, dass Leverkusen irgendwann unfassbar viele Chancen vergeben hat. Und ich habe aber gedacht, dass sie quasi die komplette zweite Halbzeit Real an die Wand gespielt hat und hatte das nicht mehr so im Kopf, dass sich das im Prinzip auf die Nachspielzeit beschränkt hat.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Minuten oben am Bildschirm ticken und ticken und dann kommt, wie gesagt, 77. Minute, als ich mir Ulf Kirsten dann aufgeschrieben habe, weil so viel passiert ja nicht. Morientes hat nochmal in der 82. eine Chance. Ich denke mir, wann fängt es denn an?
Und
es kommt
nichts.
Und als
dann irgendwann 90. Minute war, dann dachte ich, das irgendein anderes Spiel, was ich da gesehen habe damals? Was ist denn los? Irgendwann muss da doch die Chancen kommen.
Ich hatte, was ich wirklich noch im Kopf und vor Augen hatte, und das wirklich nicht aus YouTube zusammenstellen, sondern da bin ich mir sicher, dass ich es damals gesehen habe, ist diese Parade am kurzen Pfosten von Casillas, wo er so reingrätscht. Kommen wir gleich noch dazu.
Ja, okay.
Das ist die Szene, die ich im Kopf hatte. Als stellvertretend für diese Chancenbucher-Geschichte. Also, ich zweite Halbzeit komplett hätte ich jetzt vielleicht nicht gesagt, aber Minimum 20 Minuten. Dass da wirklich Schlag auf Schlag.
Ja.
Und es kommt nicht. Dann kommt 86. Minute Kopfballschuss Berbatov. Relativ frei aus 7 Metern, aber deutlich drüber. Denke ich mir, okay, dann, das gehört nicht dazu.
Ja, dann der Ballack-Schuss.
Der Ballack-Schuss, nennen wir es Schuss, ja, der ihm mit links komplett über den Schlappen rutscht. Wo er dann übrigens Close-up auf ihn, Kamera, und du siehst ihn noch sagen, leck mich doch am Arsch, ey. Im Gegenteil, dann kam sogar noch Real mit einer recht guten Chance. 87. Ja. Solari, linkes 16er-Eck. Mit dem Bauerntrick gegen Ramelow. Also wirklich links vorbeispielen, rechts vorbeigehen. Butt dann mit einer Doppelparade. Und da dachte ich mir auch, alter Schwede, Solari ist ja schon antrittsschwach. Aber die Aktion Ramelow zeigt ja dann, was Carsten Ramelow so geschwindigkeitsmäßig drauf hatte. Also wirklich links vorbeilegen, rechts vorbeilaufen. Das ist ja großartig. Im Champions-League-Finale, 87. Minute.
Kannst du bringen.
Ja, musst du offensichtlich bringen.
Klar.
Und dann kommt die 90. und es fängt nicht an. Ich denke mir, wann geht es denn los? Es muss doch irgendwann. Hatten wir hier 47 Minuten Nachspielzeit oder was ist denn los?
Ja, und dann der Startschuss war ja irgendwie auch schon 92:30 oder so, als Baştürk das Ding dann vom linken 16er Eck draufhackelt.
Nein, nein, pass auf. Und, Baştürk war schon 96. Minute. Also 95,
nee, nee.
93. war der Kopfball von Jörg Butt, der beim Freistoß von Schneider mit vorne ist.
Ja, und nee, Baştürk war vorher. Baştürk war der Startschuss.
Ah,
der
okay.
Schuss, den Casillas aus dem Eck.
Ja, aus dem Eck. Holt, also.
Ja, wo ich mir so gedacht habe, wenn das nach der Ecke schief geht, dann sitzt Casillas auch die nächsten 4 Saisons noch auf der Bank. Weil den hat er einfach nur für die Optik so rausgeholt. Ja. Den hätte der auch ganz normal fangen können.
Also das war, also, und den Schuss, der kam, okay, da dachte ich, okay, jetzt geht's jetzt los, aber das kann ja wohl noch nicht dazugehören. Weil das war halt, also ein Schuss vom 16er Eck, der kommt recht zentral. Guter Pfiff, das, aber der kommt recht zentral.
Das fand ich für ein Champions-League-Finale, Nachspielzeit, du führst nur 2-1, arrogant, wie Casillas den hält.
Ja, es war, wobei man sagen muss, es war ja nicht mal einer für einen Torhüter. Dafür war der eigentlich schon zu schlecht geschossen, also zu unplatziert.
Ja.
Und dann kommt auf jeden Fall die Ecke und die rutscht irgendwie an den langen Pfosten durch, alle stochern drüber und so am langen Pfosten grätscht Berbatov in diesen Ball und will ihn so aus einem Meter über die Linie hauen und Casillas grätscht oder wirft sich da ebenfalls so an einen kurzen Pfosten, rennt dahin und wirft sich da rein und klärte nochmal zur Ecke. Das war tatsächlich diese Chance, die ich im Kopf hatte. Und es war aber schon 96. Minute.
Ja.
Und dann kommt so eine Sequenz später, hält er nochmal einen so recht harmlosen Ball, fand ich. Also war so im Getümmel, aber der kommt mit 3 km/h und den muss er eigentlich auch halten, auch wenn Getümmel da ist.
Ja, das Ding von Berbatov war halt, den er mit dem Fuß rausholt gegen die Laufrichtung, das war schon stark.
So, was ist dann dein Fazit des Spiels? Dann ist das Spiel aus übrigens.
dann ist das Spiel aus.
Was ist dein Fazit des Spiels?
So ein bisschen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, dass, also Leverkusen hatte ja, sag mal in den 2-3 Jahren davor angefangen, diese Mannschaft aufzubauen. Und das war so ein bisschen der Höhepunkt von der Truppe, bevor sie dann nach und nach auseinandergebrochen ist. Aber Leverkusen hat es nie geschafft, die wichtigen Spiele zu gewinnen. Es hat ja damals mit Unterhaching angefangen, wo sie die Meisterschaft wirklich noch sensationeller versägt haben als in der Saison jetzt. Also die haben es nie geschafft, auf dem Punkt da zu sein. Und das, finde ich, hat man in dem Spiel auch gemerkt, dass da irgendwer gefehlt hat, der das Heft so ein bisschen in die Hand nimmt. Das war noch nicht Michael Ballack, haben wir ja schon gesagt, das Spiel kam vielleicht 1-2 Jahre zu früh für ihn als Führungsspieler. Bernd Schneider war grandioser Fußballer, aber auch nie so der Leitwolf, fand ich. Nowotny hat gefehlt, der es vielleicht hätte sein können. Ramelow war da nicht so der Typ für. Lucio auch noch nicht. Ulf Kirsten kam erst relativ spät rein. Und ich finde aber auch, dass Klaus Toppmöller sich vercoacht hat. Die Taktik war von Anfang an, fand ich von der Aufstellung, eher so auf Konter ausgelegt. Aber ich fand, dass spätestens nach dem 1-1, und da gehen wir so ein bisschen unterschiedliche Wege, hätte Leverkusen das Spiel noch viel dominanter gestalten können, weil ich fand, da ging was gegen Real. Aber eben nicht so aus der Konterperspektive her. Und da, finde ich, hat sich Topmöller vercoacht. Und man merkt ganz zum Schluss, dass sie es verpasst haben, auch die Brechstange auszupacken. Und ja, absolut. Man hatte dann Kirsten vorne drinne, Lucio ist da natürlich offensiv gegangen, hat hinten aufgelöst und Berbatov vorne drinne. Aber sie haben selbst in der 96. Minute noch probiert, das Ding rumzuspielen, anstatt die Dinger vorne reinzuprügeln.
Was sie ja stellenweise auch gar nicht schlecht gemacht haben. Also man muss auch sagen, sie hatten stellenweise in dem Spiel wirklich schöne Sequenzen und gute Ballstaffetten drin. Aber ob du das dann so spät noch machen musst.
Eben, oder ganz nur, zum Schluss nur musst du musst du es dann auch mal versuchen zu erzwingen.
Ja.
Und das fand ich, und das meine ich auch mit am Anfang, irgendwer hat gefehlt, der dann den Takt vorgegeben hat, der dann sagt, jetzt blasen wir mal alles vorne rein und gucken, dass was geht. Also so, mir hat der letzte Wille gefehlt, das Ding zu gewinnen.
Dafür hätte er
aber
auch.
Und das hat Real halt ganz ab mit ihren abgezockten Leuten halt ganz anders. Denen haben zwei Chancen gereicht und dann haben sie das mehr oder weniger souverän wegverteidigt. Rest.
Ja, und ich, für die echte Schlussoffensive, da musst du halt auch Lucio wirklich dann konsequent ganz vorne reinstellen, der ja das Kopfballtor auch gemacht hat zum 1-1. Da musst du einen Michael
Ballack. Kam ja auch zu spät.
Ja, da musst du einen Michael Ballack auch vorne reinstellen, der war nicht im Zentrum vorne drin.
Nee.
Außer bei Standardsituationen. Und es ist ich bin ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ja, sage ich auch, für Ballack kam es vielleicht 1-2 Jahre als Führungsspieler zu früh. Auf der anderen Seite hat der Leverkusen halt in den letzten Jahren eh schon getragen. Also er war eigentlich schon in der Rolle drinne.
Ja, absolut. Aber so der richtige Durchbruch war ja auch eigentlich die Saison erst.
Ja, das schon.
Und du hattest sonst halt noch so Leute wie Nowotny, der gefehlt hat, wie vorher die Jahre Kirsten, der Stamm gespielt hat. Die haben ihm das noch so ein bisschen abgenommen.
Das stimmt, wobei ja und wirklich Schneider nie der Typ war.
Nee, aber gerade Kirsten und Nowotny. Und in dem Spiel war er ja mehr oder weniger alleine dann, ne? So als Leader.
Vielleicht mal noch als kleine Einordnung, sowas auch, wenn wir jetzt wenn wir die Führungsspielerdebatte aufmachen. Ich glaube, da war auch so einfach, wie du schon eigentlich richtig angedeutet hast, so ein bisschen ein Vakuum da und das ist vielleicht auch ein bisschen altersbedingt, weil Ballack mit 25, der hätte es sein können, ja, aber dann hast du einen Kirsten, der da sein könnte, der einfach 36 war zu dem Zeitpunkt, du hast einen Nowotny, der verletzt nicht dabei ist, du hast spielerisch einen, der das sein könnte mit Yildiray Başcak, der aber 23 war und einfach viel zu leichtgewichtig für das Spiel, es ist einfach nicht für so ein Spiel gemacht.
Und auch nie der Typ war, glaube ich.
Ja, ich sag ja, deswegen habe ich gesagt, spielerisch. Hätte, ja. Weißt du, der das auch so ein bisschen ordnet und alles. Ja. Aber von der ganzen körperlichen Konstitution ist es einfach eine Nummer zu groß für ihn, das Spiel. Und dann hast du auf der Bank tatsächlich einen Berbatov, und das war mir auch, musste ich auch zweimal hingucken, der erst 21 war zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Also von dem du es auch nicht erwarten kannst und wo auch die körperliche Präsenz, das hat er 5 Minuten gehabt, aber dann war es irgendwie auch verpufft. Und sonst hast du auf der Bank halt noch einen Marco Babic, der später noch eingewechselt wird in der Nachspielzeit für Lucio, der sich verletzt.
Lucio.
Babic 21, du hast einen Jurica Franjes mit 22, einen Anel Jaka, den ich noch nie gehört habe, offensives Mittelfeld, auch 21. Also die Bank ist einfach furchtbar unerfahren und da hast du gemerkt, dass es dann da einfach nicht reicht. Also und ja, also Die richtige Schlussoffensive bleibt für mich auch komplett aus. Habe ich ganz anders in Erinnerung. Und Real verwaltet halt. Und klar, am Schluss können sie sich bei Casillas schon bedanken, dass es keine Verlängerung gibt. Aber ja, also Leverkusen unterm Strich vielleicht sogar mit den gefährlicheren Aktionen, wenn man es darauf beschränken will. Auch wenn ein paar davon waren noch abseits, also die dann gar nicht gezählt hätten. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Real muss nicht ans Limit gehen und hat irgendwo noch einen Gang mehr, den sie reinlegen könnten, wenn es sein muss.
Ja, da gebe ich dir recht. Also Real hat bei weitem nicht am Limit gespielt, auf jeden Fall. Und es wurde in der zweiten Halbzeit dann schon besser, als sie dann das Heft in die Hand genommen hat. Wobei ich glaube, wenn Leverkusen den Lucky Punch setzt, kurz vor Schluss in der Nachspielzeit, dann möchte ich mal sehen, wie Real in die Verlängerung geht.
Vielleicht können wir...
Da bin ich mir nicht so sicher, dass die das dann zwingend gewinnen.
Da kommen wir, glaube ich, gleich noch dazu. Vielleicht, weil es gerade auch passt, wer ist denn für dich der Spieler des Spiels?
Iker Casillas. Weil, also, ich finde, es hat sich auf Realseite, wer sonst, wenn der jetzt nicht noch die Paraden kurz vor Schluss gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich Zidane gewählt, mit der Steigerung der zweiten Hälfte. Auf Leverkusener Seite, weiß ich nicht, fand Bernd Schneider hat ein ganz gutes Spiel gemacht, aber niemand hat so ein wirklich überragendes gemacht. Und ich finde, mit dem, was Casillas dann zum Schluss hält, fand ich schon, dass er das am ehesten verdient hat.
Also für mich ist es Zidane, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, nicht nur wegen des Tors, sondern in der zweiten Halbzeit fand ich, er war wirklich überall. Also ich würde tatsächlich gerne mal eine Heatmap sehen. Er war auf dem rechten Flügel, auf dem linken Flügel, zentral, ist die Konter mitgelaufen, hat das Tempo diktiert und auch variiert, also hat das die Konter beschleunigt, hat mal Tempo rausgenommen. Clever, war für mich ein absoluter Ballmagnet, der hat jeden Ball angezogen. Jeder wusste, okay, jetzt spielen wir immer zu Zidane und er hat dann quasi den Angriff eingeleitet, ohne dass er das Tempo da verschleppt hat. Also war für mich tatsächlich aufgrund der zweiten Halbzeit für mich die doch recht deutliche Wahl, weil, wie du sagst, sonst hat für mich keiner rausgestochen. Für Casillas war es mir tatsächlich zu wenig, dann, weil zumal, wenn er den Ball nicht hält, dann gibt's Verlängerung. Also ist nicht so, dass das Real dann verliert, weißt du, sondern es gäbe dann Verlängerung und deswegen war für mich der Zidane der, der es dann am Schluss aber auch entscheidet mit dem Tor und kriegt er für mich den Bonus dann eben oben drauf und ja, aufgrund der zweiten Halbzeit da fand ich ihn bärenstark.
Ja, wäre wie gesagt meine zweite Wahl gewesen.
Also meine zweite Wahl wäre Makelele gewesen, der, wie ich fand, gerade vor allem in der ersten Halbzeit aber da sehr präsent war und mit dem ich immer so ein bisschen mitgefühlt habe, weil er wirklich der Einzige vor der Abwehr war, der auch nur ansatzweise defensiv gedacht hat, weil sonst hat er da keiner defensiv was gemacht. Der musste so viele und so große Räume abdecken. Das fand ich schon krass und das hat er echt gut gemacht. Meine Lieblingsszene, was auch so ein bisschen gezeigt hat, was er für ein Standing, glaube ich, hatte innerhalb dieser Fußballszene. Lieblingsszene, erste Halbzeit. Neville war es, wird von Makelele gefoult und dann kommt Ballack und labert ihn so an, so von wegen, ah, hier, auf zu faulen und so. Und Makelele, der schon am Backlaufen war, dreht sich zu ihm um, sagt nichts, guckt aber nur böse und legt einen Finger auf die Lippen. Bedeutet Ballack, er soll still sein. Was macht Ballack? Hört sofort auf zu reden und trollt sich, dreht sich um und geht. Einfach nur so. Makelele einfach nur, guckt böse, legt einen Finger auf die Lippen und Ballack, okay, tschüss. Ja, tschüss, ja. Danke, tschüss. Fand ich
ja
sehr schön.
Ja, Makelele hat mir vorhin schon gesagt, Riesenfaktor für die Mannschaft, aber also die Auswechslung habe ich auch nicht verstanden. Aber
nee, gut, ich auch nicht, muss ich sagen.
Wenn dann ein Flavio de Conceição kommt.
Habe ich auch verwechselt bei der Einwechslung, muss ich sagen. Ich dachte, da kommt dieser Portugiese, der Flügel gespielt hat.
Ja.
Und ich höre nur den Reporter sagen, dass jetzt Conceição kommt. Ich so, okay, er nimmt jetzt nicht Makelele raus und bringt noch einen Offensiven. Aber dann war es ja Flavio de Conceição.
Ja.
Wie übrigens der spanische Reporter hat auch Conceição gesagt, also macht er es auch falsch.
Ja.
Ja. Wäre Fahrradkette. Welcher Moment hätte möglicherweise alles ändern können? Oder den Spielverlauf entscheidend beeinflussen können?
Fand ich tatsächlich, also es ist mir in dem Spiel im Vergleich zu anderen, zu den anderen, die wir bis jetzt hatten, relativ schwer gefallen. Aber ich habe einmal die Geschichte mit der Berbatov-Chance in der mit der Bredaric-Chance, Berbatov. Ja. Wenn der da das 2-1 macht, dann hat Leverkusen das Spiel relativ schnell gedreht. Bin ich gespannt, wie Real da da rauskommt. Und dann natürlich, hat ja vorhin noch schon mal angedeutet, diese Geschichten in der Nachspielzeit. Also einmal die Butt-Chance und dann das Ding, was Casillas mit dem Fuß hält. Wenn die in die Verlängerung gehen, Leverkusen auch das deutlich jüngere Team, bin ich mal gespannt, wie Real das dann weiterspielt, wenn die in der 96. das 2-2 kriegen und in Verlängerung müssen.
Also ist cool. Ich habe genau die beiden gleichen Szenen, weil ich, also für mich ist tatsächlich, also am wahrscheinlichsten, dass man hier nennt, ist natürlich die Casillas-Parade. Aber da denke ich tatsächlich ganz anders als du. Ich glaube, dass Real mit Leverkusen in der Verlängerung einen kurzen Prozess gemacht hätte. Und es ist einfach nur so ein Gefühl. Mhm. Und deshalb wäre meine Wahl Nummer 1 wäre auch die Bredaric-Chance, die für mich dann am Ende keine so krasse ist, aber die eine krasse hätte werden können und müssen, wenn er sich diesen Ball nicht im zweiten Kontakt so weit vorlegt. Er muss ihn nur reinschlenzen.
Ja.
Und das ist für mich wirklich ich habe genau das gleiche aufgeschrieben, wie du gesagt hast. Die drehen das Spiel dann ganz schnell und dann gehen die mit richtig breiter Brust da raus, weil dann wissen die, heute ist was drin. Und da, ich weiß nicht, ob Leverkusen das Ding dann gewinnt. Das ist nach 22 Minuten, das ist natürlich viel zu früh. Aber ich hätte einfach gerne sehen wollen, zu was Real da in der Lage gewesen wäre, wenn es gemusst hätte. Also das, was ich vorhin gesagt habe, ich dachte immer, die haben noch einen Gang. Ich hätte diesen Gang gern gesehen oder gesehen, ob es den gibt. Das hätte ich einfach gerne gesehen, was Real macht, wenn sie nach 22 Minuten nach einem 1-0, 2-1 hinten sind. Das hätte ich einfach gerne gesehen. Ich fand das Spiel an sich sehr unterhaltsam, obwohl es auch nicht so viele Chancen gab, aber das wäre, glaube ich, echt nochmal ein richtig, richtig gutes Spiel geworden.
Ja, zumal ich habe mich bei den Umständen des Spiels vorhin auch mal mit Real Saison beschäftigt und die haben in La Liga irgendwie 45 Gegentore gekriegt, was ich für eine Spitzenmannschaft exorbitant viel halte.
Nicht wenig, ja.
Die um die Meisterschaft spielen. Und gerade wenn Leverkusen das 2-1 so ein bisschen gehalten hätte, dann hätte ja Real irgendwann halt auch aufmachen müssen.
Dann wäre der Top-Fußball angesagt gewesen.
Ja, Leverkusen hat ja in der Saison auch in der Bundesliga relativ viel Tore geschossen, tief offensiv gespielt. Das hätte ich gerne gegeneinander gesehen. Ob Leverkusen das hinbekommen hätte, das zu verteidigen über eine lange Zeit und ob Real das hinbekommen hätte, dominanter zu werden und so, wie man als Favorit halt spielt. Also ich hätte es eine richtig, richtig interessante Konstellation auch vom Spiel her gefunden.
Wie das kleine Anekdote dazu noch, die die Klaus Toppmöller erzählt hat nach dem Finale. Und zwar sei O-Ton der eine erste Torwart von Real, also er hat wirklich den Namen nicht gewusst, der sei zu ihm gekommen nach dem Finale und hätte ihm gesagt, dass Leverkusen die beste Mannschaft in Europa dieses Jahr gewesen sei, vor allem mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Jetzt kann man es glauben oder nicht. Ich glaube es schon, dass er das so gesagt hat in die Richtung. Und zeigt aber ja nur, dass Leverkusen wirklich auch spielerisch echt gut unterwegs gewesen sein muss. Und ich finde, ab und zu in Ansätzen sieht man das in dem Finale auch, weil sie, finde ich, für diese Zeit relativ gut den Ball laufen lassen konnten, wenn es mal ging.
Also ich kann mich in der Zeit deutlich besser an die Bundesliga-Saison erinnern als an die Champions-League-Saison, was halt auch daran liegt, dass wir dann zum Schluss Meister geworden sind. Und ich kann mich an das Rückspiel in Leverkusen erinnern, wo Leverkusen uns 4 oder 5-1 abgeschossen hat. Und was die da an Fußball gespielt haben, war bis zu dem Zeitpunkt vermutlich das Beste, was ich je gesehen habe.
Okay, wow.
An Spiel. Also das in meinen Augen, habe ich ja vorhin schon gesagt, die beste deutsche Mannschaft zu der Zeit halt, die beste deutsche Mannschaft, die nie einen Titel geholt hat.
Da würde ich absolut mitgehen, ja.
Weil das eine bocke starke Truppe war. Wie gesagt, gerade das Mittelfeld, wenn man da jetzt Roberto noch reinnimmt und Bredaric raus, ist das technisch wow. du hast mit Ballack zu der Zeit so einen wahnsinnig dominanten Spieler, der auch Körper da reinbringt. Also, wie gesagt, zur damaligen Zeit.
Will einen, der geknipst stark hat, was man ja heutzutage gar nicht mehr für möglich hält.
Ja.
Ja. Dann kommen wir mal zu einer unserer Lieblingskategorien, nämlich dem Kern des Ganzen, was wir hier jetzt eigentlich machen bei der Zeitlupe, nämlich was ist denn aus heutiger Sicht bemerkenswert für dich gewesen?
Bemerkenswert ist aus heutiger Sicht zum einen, dass man Klaus Toppmöller zweimal sieht, wie er auf der Bank raucht.
Ist das großartig? Ist das großartig?
Und ich habe mich die Frage gestellt bei der ersten Zigarette, das war ja relativ zu Beginn.
70. Ich habe es aufgeschrieben, sofort.
Ist das eine Slim-Zigarette, die erste?
Sehe ich nicht richtig.
Zweimal und bei der zweiten, wie er sie schon quasi bis zum Filter weggezogen hat.
Aber das Geile ist, die zweite raucht er halt kurz vorm Schlusspfiff, wo ich mir denke, Kollege, es ist Champions League Finale, deine Mannschaft ist 2-1 hinten, steh auf, mach was, coach was.
Er buftet erstmal in Ruhe ein.
Es ist die Frage, war das einfach damals nicht die Zeit, dass Trainer das gemacht haben, oder war Klaus Toppmöller nicht der Typ dafür, oder war Klaus Toppmöller so dermaßen nikotinabhängig, dass er selbst in dieser Situation nur ans Rauchen denken konnte?
Alles drei.
Vermutlich.
Ja.
Ja, habe ich auch. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht in der 70. dass der da eine wegballert. Ja. Ich dachte, ich sehe nicht recht.
Richtig gut. Und möchte noch mal wirklich eine Lanze brechen, obwohl das nicht nötig ist, für Bernd Schneider. Also, das ist auch der einzige Spieler, der sich auch so bei Freistößen aus dem Halbfeld oder so, der einfach den Ball hinschmeißt, ohne den noch achtmal zu drehen, das Ventil noch irgendwo hinzulegen und alles, der den Ball einfach hinschmeißt und an einem aus dem Stand punktgenau einen Flankenwechsel macht und seinem Mitspieler auf die Brust spielt. Gäbe es heute auch nicht mehr.
Ist richtig. Ja, ich habe so viele Kleinigkeiten. Also erstmal grundsätzlich finde ich es schon aus heutiger Sicht bemerkenswert, dass eine Mannschaft wie Leverkusen überhaupt im Finale war.
Mhm.
Also heute wäre das fast ein Wunder. Damals war das aber tatsächlich eher auch öfter noch der Fall. Wobei es auch da eher schon die Endphase war, wenn man sieht, wann hat Porto gewonnen gegen Monaco im Finale? War das 2-4, glaube ich?
Ja, 2-4 also oder 2-5 sowas, ne, in der Kante.
Und damals hat man ja schon gesagt, boah, das ist ein Wunder, dass zwei solche Mannschaften im Finale überhaupt sind. Bei der heutigen Champions League und so. Und das war ja nur 2 Jahre später. Das heißt, also es ist schon bemerkenswert, dass Leverkusen überhaupt ins Finale geschafft hat. Dann Bandenwerbung für die PlayStation 2. Die Frage ist jetzt, krass schon, also 2002, krass schon Werbung für die PlayStation 2 oder erst 2002 Werbung für die PlayStation 2?
Bin ich mir unsicher.
Beides. Ich muss nicht.
Beides.
Es ist wahnsinnig komisch.
Wobei man aber sagen muss, die Bandenwerbung an sich hat sich kaum weiterentwickelt bis zum heutigen Jahr oder bis zum heutigen Tag. Du hast halt immer noch PlayStation. Hast du ja jetzt halt nur mit der neueren Version auch noch bei der Champions League. Du hast immer noch die Mastercard.
Ja. Ford nicht mehr, oder heutzutage?
Nee, habe ich vorhin auch überlegt, als ich die Bandenwerbung gesehen habe. Und heute hast du halt Heineken anstatt Amstel.
Richtig. Amst. Ja, also da bei PlayStation 2 musste ich wirklich überlegen, ob das jetzt früh oder spät ist. Dann Werbeeinblendung für die Übertragung der WM 2002. Live
nur bei Premiere. alle 36 Spiele oder so.
Und soll ich dir was sagen? Ich hatte in diesem Moment, als es eingeblendet wurde, 2 Gedanken. Erster Gedanke, okay, es gab auch 2002 schon diese Einblendungen für eigene Programmhinweise, über die man sich heute so aufregt. Gut, es wurde nicht vorgelesen. Und zweiter Gedanke war sofort, ach so, deshalb habe ich die ganzen Spiele damals im Freibad gucken müssen am Kiosk, weil meine Eltern nie Premiere hatten. Also hat alles Sinn gemacht im Nachhinein.
Ja, ich hatte noch was Drittes. Wann kommt die Werbung für die zweite Staffel von Das Boot? Das hat mir noch gefehlt.
Das ist richtig. Kam aber nicht. haben sie drauf verzichtet.
Ja.
Lucio, aka Jesus Loves You, kriegt kein Gelb fürs Trikot hoch- oder ausziehen.
Und beides ist bemerkenswert aus heutiger Sicht auch immer noch, dass das so diese Hochphase dieser T-Shirt-Werbung war.
Jesus Loves You. Es gab zwei Flitzer, muss man vielleicht noch der Vollständigkeit halber sagen.
Ja, wobei der zweite nur ein halber war, der erste.
Ja, bemerkenswert aber nicht, dass es Flitzer gibt, sondern wie freundlich der, vor allem der erste, vom Platz geleitet wird.
Ja.
Also der kommen so drei Ordner in so gelben Jacken und leiten, ich sage, nehmen sie in den Arm und dann kommen wir gehen, geben ihm noch, also er war komplett nackt, geben ihm noch eine Decke, also schlinge ihm so eine Decke um den nackten Körper und der zweite Flitzer, der hält dann Roberto Carlos den Ordner noch zurück und zieht ihn so an seinem Überziehtrikot, den Ordner, dass er ihn nicht so, also dass er ihm nichts machen soll und zieht richtig heftig sogar. Und Carlos hat ja schon gelb. Also
muss man auch. Hat sich Urs Meier, hat das Spiel dann verpfiffen, ne? Muss er über Gelb-Rot dann nachdenken.
Sehr guter Punkt, habe ich mir auch aufgeschrieben. Bemerkenswert, ein deutschsprachiger Schiedsrichter bei einer beteiligten deutschen Mannschaft im Finale. Fand ich irgendwie bemerkenswert, weil er hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Er hat es gut gemacht. Aber trotzdem fand ich, ja, würde ich, glaube ich, als Beauftragter nicht so ansetzen.
Nee, aber also das wäre ein Thema geworden, wenn Real das Ding verloren hätte. Bin ich mir ziemlich sicher.
Kann schon sein, aber zu Recht, also was heißt zu Recht? Also ist dumm, sich dem auszusetzen, finde ich.
Ja, aber Urs Meier zu der Zeit war halt einfach auch einer der Weltbesten, ne?
Ist schon richtig,
ja. Ich find's wie du, er hat das Spiel, hat viel auch mal laufen lassen.
Ja,
hat gerade Anfangsphase. Wenig mit gelben Karten hantiert. Ich finde, er hat das Spiel gut geleitet.
Ja, war flüssig. Ja, das Letzte, was ich noch aus heutiger Sicht bemerkenswert finde, bei Leverkusen sind tatsächlich nur drei Spieler in der Startelf, die Rückennummern zwischen 1 und 11 haben. Also nur Bastück mit der 10, Zivkovic mit der 6 und Butt mit der 1. Und eigentlich ist es ja damals eher unüblich gewesen, dass man so hohe Nummern hat. Aber du hast Lucio mit der 19, Placente 35, Sebeskin 26, Ramelow 28, Schneider 25, Ballack 13, Bredaric 23, Neuville 27. Auf der Bank hast du einen Thomas Kleine mit der Nummer 47. Vranjes mit der 15. Chaka 33. Also, ja. Bei Real waren's mehr. Das ist mir nur aufgefallen, weil Leverkusen echt viele mit hohen Nummern hatte.
Ja, das stimmt. Vorreiter.
Hast du dazu noch was?
Nee.
Dann kommen wir zur Kategorie, wer oder was ist am besten gealtert? Also wenn wir es mit heutigen Augen anschauen, was ist immer noch so schön wie damals?
Ja. Soll ich anfangen?
Gerne.
Gut, bei Leverkusen, wer oder was am besten gealtert? Ulf Kirst.
Ja.
Finde ich immer, wenn man den jetzt bei Dynamo Dresden auf der Tribüne eingeblendet sieht, könnte der immer noch vorne im Strafraum rumlungern.
Und keinen Ballkontakt haben.
Ja, aber dafür drei Tore machen.
Richtig. Also ich habe, hast du noch mehr?
Bei am besten gealtert, ja, bei Real halt noch einen, ne?
Ja, wen hast du da?
Vincente Del Bosque. Den habe ich vorhin gegoogelt und es ist unfassbar faszinierend. Du findest Schwarz-Weiß-Bilder von ihm aus seiner aktiven Karriere, wo er schon genau den gleichen Schnauzbart hat und den einfach durchzieht bis zum Schluss.
Ja.
Richtig gut.
Beim Finale war er 51 übrigens, Topmöller 50. Sah 20 Jahre später genauso aus. Das ist schon absolut richtig. Ich habe mir aus guter Tradition keine Personen, sondern wieder Begebenheiten rausgesucht und ich für mich am besten gealtert ist die Tatsache, dass Real Madrid einfach einen dominanten Spielstil hat. Und nicht nur dominant, sondern auch arrogant. Und das ist für mich besonders gut gealtert, weil das heute immer noch genauso ist. Mhm. Und zwar hat mich das Team, das die da hatten, auch so von der Zusammensetzung, hat mich das ein bisschen erinnert an das Team vor ein paar Jahren, das da dreimal hintereinander die Champions League gewonnen hat. Irgendwie jedes Foul auch ist so eine Art Majestätsbeleidigung. Also es ist so geil, wenn jemand von Real gefoult, wie sie immer hochgucken, erst zum fassungslos auch so ein bisschen zum Gegenspieler und dann zum Schiedsrichter, so warum darf er das? Und besonders stellvertretend dafür fand ich, einmal bei einer völlig harmlosen Flanke geht Berbatov halt hoch in die Luft im Fünfer oder am Fünfer bei Cesar Sanchez und die berühren sich, glaube ich, kaum und die kommen auf den Boden auf und Cesar holt so einen Schwinger aus und holt so richtig aus, als ob er ihm jetzt gleich eine donnert, wo ich mir denke, es war ein Luftzweikampf, die haben sich kaum berührt und so, aber weißt du, voll, wie kannst du es wagen, mich auch nur anzugehen?
Ja, das stimmt, finde ich viel geiler noch, eine andere Situation, ich meine, Morientes oder Raúl geht in Zweikampf und wird von Lucio einfach nur abgelaufen und schmeißt sich dann auf den Boden, guckt halt auch so hoch, so, ja, Freistoß schon, ne, musste pfeifen und Urs Meier pfeift's nicht, weil es auch kein Foul war und dann, ich meine, Morientes war sich furchtbar aufgeregt hat.
Ja, also wirklich dieses, das fand ich großartig und ist sehr gut gealtert, weil es heute immer noch so ist. Und was auch gut gealtert ist für mich, ist die Tatsache, dass man komischerweise für Bayer Leverkusen, obwohl es auch eine Werkself und ein Retortenclub und wie man heute immer sagt, ich hatte damals in dem Finale wahnsinnige Sympathien, also weit weg davon Fan oder so, aber ich hatte einfach große Sympathien, ich fand es eine coole Mannschaft und habe da richtig mitgefiebert. Klar, du bist natürlich auch unkritisch dann in dem Alter sowieso, aber habe da echt mitgefiebert, so mit dieser Schlussoffensive, die jetzt keine so richtige war, wie wir heute jetzt wissen, aber und das ist jetzt heute, ich würde nicht sagen so geblieben, aber ich bin weit davon weg, gegenüber Leverkusen eine Antipathie zu haben, sondern ich fand die euch immer ganz sympathisch. Und das ist eigentlich ganz gut gealtert, weil das heute immer noch so ist. Und ich habe mich gefragt, woran es denn liegt, im Gegensatz zu Mannschaften wie Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig zum Beispiel. Warum ist Leverkusen diese Mannschaft, der man am ehesten noch so Sympathie entgegenbringt von diesen Retortenclubs, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen?
Weil du mit denen aufgewachsen bist. Anders. Also, die waren halt schon da, als wir fußballtechnisch sozialisiert wurden. Und ich sag mal, Wolfsburg
geht's
war
dir
so,
denn auch so?
Ja, mir geht's auch so. Also, ich hab gegenüber Wolfsburg, aber auch da schon, gegenüber Wolfsburg im Vergleich zu Hoffenheim und Leipzig.
In Wolfsburg ist mir halt egal.
Ist da auch noch ein Unterschied bei mir. Und ich glaube halt einfach, Leverkusen war schon da, als wir fußballerisch sozialisiert wurden. Wolfsburg war dann auch irgendwie so da. Also die sind ja auch vor, keine Ahnung, wann sind die aufgestiegen? 96 oder so?
Ja, 96, 97, sowas hätte ich auch.
Und waren dann auch da, aber so Hoffenheim und Leipzig sind ja wirklich, als wir schon sozialisiert waren, so hoch gekommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied, dass man Leverkusen gar nicht so als Retortenclub wahrnimmt.
Ja, das sehe ich genauso oder war auch eine Erklärung. Meine zweite Erklärung war aber auch, dass man einfach, dass die, so banal sich das anhört und so oberflächlich, dass sie einfach auch coolere Spieler hatten. Also weißt du, mit denen, die hatten Spieler, die haben was transportiert, so ein Lucio, also gerade die Elf, die das da gespielt hat, gibt's genügend Beispiele, die man cool finden kann. Die hatten immer so Leute im Kader, wo man gedacht hat, ach, weißt du, ganz früher noch so ein Hans-Peter Lehnhoff oder weißt du, das waren irgendwie immer so
Rüdiger Vollborn.
Ja, aber es waren einfach eher coolere Typen irgendwie, fand ich. Ja. Und im Umkehrschluss würde aber deine Theorie, also die erste, bedeuten, dass wir eigentlich ja Kids, die heute mit Leipzig aufwachsen, nicht böse sein können, wenn für die das irgendwann normal ist.
Ja, das stimmt leider, aber das ist so. das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass ich das, dieses, was man jetzt noch so gerade gegenüber Leipzig hat, dass sich das in, weiß ich nicht, 20 Jahren, 15 Jahren erledigt hat.
Hat sich bei Hoffenheim dann, ja eh schon recht normalisiert.
Ja, eben. Hoffenheim ist ja schon.
Das ist jetzt wieder hochgekocht mit der Hopp-Geschichte, ja. Aber gegenüber der Mannschaft an sich ist es ja, hat sich das echt sehr normalisiert.
Ja. Und das, glaube ich, wird bei Leipzig über kurz oder lang auch so sein, spätestens wenn dann so die nächste Generation, genau, sag ich mal, ein Fußballfans da ist, die das vielleicht noch so ein bisschen folklore-technisch mittragen. So, man muss ja gegen Leipzig sei jetzt mal, aber das lange nicht mehr so ist wie jetzt.
Und vor allem, wenn die nächste Mannschaft da aus dem Nichts vorne auftaucht. Also ich glaube, das ist auch ein großer entscheidender Grund, warum sich das Verhältnis zu Hoffenheim gefühlt normalisiert hat, weil sich einfach der Fokus verschoben hat und es jetzt jemand Neues gibt, auf den man da sich konzentriert. Ja. Dann kommen wir noch zur Kategorie am schlechtesten gealtert. Wer oder was ist es denn für dich?
Das ist bei Leverkusen Thiago Placente. und bei Real Madrid fand ich das richtig schwer. Ich habe mir so gut wie die ganze Mannschaft nochmal angeschaut und muss jetzt auf sehr, sehr hohem Niveau jemanden rausheben. Und meine Wahl ist auf César Sanchez gefallen. Julio César, ja.
Julio César Sanchez. Ja, ich habe auch wieder anders gemacht und für mich am schlechtesten gealtert, weil sich aus heutiger Sicht gesehen ist Iker Casillas Performance beziehungsweise Bayers Schlussoffensive. Es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Ich hatte ein Chancenfeuerwerk für Leverkusen im Kopf in der Schlussphase, wo Casillas einen nach dem anderen hält. Im Prinzip war es aber nur diese eine Parade gegen Berbatov und klar, die war entscheidend, aber Leverkusen drückt schon, aber die Genauigkeit hat ja komplett gefehlt eigentlich.
Ja, auch so ein, zwei Aktionen, wo ich das nicht verstehe, wo du halt so 90 plus das Ding auch mal aus dem Halbfeld reinflanken musst. Und dann war das, glaube ich, Boris Sivkovic probiert an der Außenlinie ins Dribbling zu gehen, gegen zwei von Real, anstatt das, wo er den Ball zugespielt kriegt und ein bisschen Platz hat, den halt anzunehmen und reinzuflanken, ist mir auch komplett unverständlich.
Ja, absolut. Ja, die Nachwirkungen, Leverkusen, du hast das ganz am Anfang schon gesagt, wird damit endgültig zu Vizekusen und wird dreimal Zweiter innerhalb von 11 Tagen. Und Ulf Kirsten beendet die Karriere nach dem Finale, Ballack und Seoberto wechseln.
Der wahrscheinlich beste Stürmer der 90er in der Bundesliga, muss man sagen.
Beendet die Karriere, Ballack und Seoberto wechseln zu Bayern München. Da endet einfach so ein bisschen eine Ära und man merkt es auch, weil in der nächsten Bundesliga-Saison spielt Leverkusen tatsächlich gegen den Abstieg. Wird und 15. rettet sich gerade so dann noch als 15. und bleibt in der Liga. Jahr drauf dann, glaube ich, schon wieder Dritter geworden, aber
Dritter oder Vierter,
diese Übergangssaison ist sehr, sehr schwierig. Und bei Real ist es ja so der Anfang der Galacticos, hast du auch schon gesagt. Nach der Saison kommt Ronaldo. Dann kommt noch später Beckham und Thomas Gravesen. Ich bin abgebrochen, als ich es gesehen habe.
Also du meinst, es kommt Gravesen und David Beckham.
So
rum wäre ja die richtige Reihenfolge.
Und faszinierend aber, dass tatsächlich eine Champions League Titel Durststrecke jetzt folgt bis zur Saison 2013, 2014.
Ich muss sagen, als du vorhin gesagt hast, dass es der 9. Titel war, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich dann so überlegt habe, La Decima war ja echt lange später.
Richtig.
Hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie dann jetzt irgendwie 10 Jahre dem hinterhergelaufen sind.
Ja, 12 Jahre sogar.
Oder 12 Jahre.
Und kündigt sich aber noch nicht direkt an, weil in der nächsten Saison werden sie nochmal mit Del Bosque Meister, also in La Liga. Und dann aber auch in La Liga Durststrecke 3 titellose Jahre mit 3 verschiedenen Trainern. Ist auch bemerkenswert. Und als Gegensatz dazu aber Zinedine Zidane, der ja wie gesagt, am Höhepunkt seiner Schaffenskraft ankommt, der 2003 dann tatsächlich auch Weltfußballer wird. Und aber trotzdem mit Real dann eben da nur Meister wird und sonst nichts mehr gewinnt, ist da der Gegensatz dazu. So, zum Abschluss noch. Was wurde eigentlich aus? Wen hast du dir von den beiden Mannschaften rausgesucht? Vielleicht überschneidet sich's ja auch.
Yildiray Baztürk.
Und wer ist der zweite von Real?
Luis Figo.
Ah, haben wir unterschiedliche. Okay,
ja, schieß los. Das ist schon mal gut. Yildiray Baztürk, da möchte ich, dass du mal einen Tipp abgibst, was aus dem
Versicherungsvertreter
geworden ist. Okay, das ist schon ziemlich nah dran tatsächlich.
Irgendwas Kaufmännisches macht er bestimmt.
Er ist Geschäftsführer der YB Grundbesitz GmbH in Bochum.
Für was YB wohl steht?
Habe ich heute lange versucht rauszufinden. Konnte ich nicht ergeben. Recherchieren, nee.
Ah, das ist schwierig. Okay. Also quasi ein bisschen Immobilienmaklermäßig.
Ja, und macht auch wohl da so Stadtentwicklung und so.
Ah, in Bochum.
Also in Bochum sitzt die Firma zumindest.
Okay.
Ich habe keine Homepage gefunden, was ich so ein bisschen, würde jetzt sagen, unseriös fand. Aber also die Firma sitzt zumindest in Bochum und laut Zeitung haben die da auch so 1-2 Entwicklungsprojekte gemacht.
Okay. Ja. Ja, dann mache ich doch auch nochmal meinen Leverkusener gleich. Ich habe Diego Placente genommen tatsächlich, der heute Trainer der U15-Nationalmannschaft Argentiniens ist.
Okay.
Und vor 7 Jahren mal in Untersuchungshaft saß, einen knappen Monat in Frankfurt, weil er am Flughafen festgenommen wurde, nachdem er zu einem Benefitspiel auf Einladung von Lothar Matthäus gereist ist. Und nicht deshalb wurde er festgenommen, aber er wurde festgenommen wegen Steuerhinterziehungsgeschichten. Und ja, saß dann einen knappen Monat in U-Haft, bevor er dann wieder direkt nach Hause geflogen ist. Er ist, ne? Beim Spiel von Lothar war dann, glaube ich, nicht dabei.
Ja, vermutlich eher nicht. Ich wollte ja eigentlich, also im Nachhinein hat es mich ein bisschen geärgert, dass du das Spiel ausgesucht hast, weil ich meinen Zoltán Sebeskin-Pulver ja in der letzten Ausgabe schon verschossen hatte.
Kannst du der Form halber vielleicht nochmal sagen, was Zoltán Sebeskin heute macht?
Zoltán Sebeskin arbeitet bei Decathlon in der Nähe von Stuttgart. Ja.
Ja. Reicht, glaube ich, auch.
Reicht so weit aus.
Teamleiter, muss man vielleicht noch dazu sagen.
Teamleiter, ja. Klar. Und das hat jetzt im Nachhinein mich schon geärgert, dass ich das letzte Mal schon.
Du, man kann sich's nicht aussuchen. Ja, bei Real hast du
Luis Figo. Er ist Fußballberater für die UEFA im Hauptberuf, was auch immer das heißt.
Ah, das habe ich mal gehört, irgendwas.
Aber viel bemerkenswerter fand und was an mir komplett vorübergegangen ist, dass er 2015 FIFA-Präsident werden wollte.
Stimmt, das war die Wahl, wo dieser Seferin gewonnen hat dann.
Ja. Seferin ist ja UEFA-Präsident.
Sag ich doch.
FIFA, da hat dann hier mein Lieblingsausloser gewonnen.
Ah, Gianni.
Ja, richtig.
Okay, habe ich jetzt gerade. Ja,
Das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm.
Okay, das hatte ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, ne. Figo wollte ich wieder. Okay.
Aber er scheint zumindest eine Karriere auch so in der Funktionärsebene anzustreben.
Ja, da kann ich sogar noch jetzt gleich was ergänzen. Nämlich, ich habe mir als zweiten, also als Realspieler habe ich mir rausgesucht, Michel Salgado. Und ich muss leider sagen, ich konnte nicht rausfinden, was er heute ganz genau macht. Also heute. Weil sich da irgendwie die Spuren ein bisschen verlaufen. Ich fand aber das, was er davor gemacht hat, so geil, dass ich das einfach, ja, trotzdem genommen habe. Und zwar hat er bis vor, ich glaube, 1 oder 2 Jahren in der indischen Futsal-Liga gekickt. Also Salgado ist heute 44, glaube ich, und er hat in der indischen Futsal-Liga noch recht lang gekickt, bei den Kerala Cobras.
Klar.
Und was
Rekordmeister.
Ich mal am Rande mitbekommen habe, aber nie verfolgt, diese indische Futsal-Liga war mal ein richtig dickes Ding. Ich glaube, die haben das auch so um 2015, 2017, glaube ich, haben die mal installiert und es sollte so ein, die wollten lauter so Allstars anziehen und haben das auch gemacht. In dieser Liga haben unter anderem gekickt eben Michel Salgado, Ronaldinho, Ryan Giggs, Hernan Crespo, Paul Scholes und Deco. Und
wow.
Jetzt kommt Figo ins Spiel. Der war nämlich in dem Management von dieser Liga, die sie quasi installiert haben, diesem Liga-Verband, war er auch im Management involviert. Ist dann aber wegen Differenzen irgendwann, hat er gesagt, leck mich doch am Arsch. Und hat auch gesagt, die Liga wird bald untergehen, wenn die so weitermachen, weil die irgendwie nur sehr chaotisch wohl alles war. Und ich konnte jetzt auch nicht verifizieren, ob es diese Liga überhaupt noch gibt. Ich gehe Stand jetzt davon aus, dass es diese Liga nicht mehr gibt, dass sie sich irgendwie aufgelöst hat. Würde dazu passen, dass man von Salgado nichts mehr weiß, und würde auch dazu passen, dass Figo das damals verlassen hat. Ich glaube, diese Liga gibt es nicht mehr. Die offizielle Webseite ist nicht mehr zu erreichen. Und auch sonst auf einschlägigen Facebook-Seiten von der Liga und so gibt es seit über einem Jahr keinen Eintrag mehr. Ich denke, dass sich das erledigt hat. Aber die Kerala Cobras werden auch in meinem Herzen weiterleben. Und sicherlich auch im Herz von Michel Salgado.
Ich habe passend dazu heute gelesen, dass der Start der Futsal-Bundesliga, die eigentlich zur nächsten Saison vom DFB an Start gebracht werden sollte, jetzt verlegt wurde um ein Jahr. Und ich hoffe, dass Michel Salgado sich jetzt fit hält und dann sein Comeback in der deutschen Futsalliga gibt.
Bei den Köln Panthers oder wo?
Ja, vielleicht auch bei den Quakenbrücker Delfinen oder so. Aber da könnte ich ihn mir sehr gut vorstellen.
Aber bitte sag, dass die Quakenbrücke Delfine nicht gibt.
Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht.
Was waren deine, beim Rudern hattest du so geile Vereine,
Den Melitta Achter? Ist den Leine Achter? Was ist los? Sind keine komischen, das ist in der Ruderszene Traditionsachter.
Ja, ich glaube, damit können wir es dann auch belassen. Ich fand es dafür, dass du dich so ein bisschen gewehrt hast gegen das Spiel, fand ich es eigentlich ein ganz, ganz schönes, ganz schön anders. Vor allem, also diese Wendung, die das ganze Spiel nimmt, beziehungsweise dann halt irgendwie auch nicht nimmt.
Nicht nimmt.
Es ist, allein dafür hat sich schon gelohnt, ja. Weil jetzt kannst du echt jedes Mal, wenn irgendjemand von dem Spiel erzählt und sagt, ja, Leverkusen, hey, der wäre ja beinahe, ja, es ist vielleicht nicht ganz so, kann man sagen, halt, stopp. Ganz so war es doch nicht.
Kannst du jetzt sagen, hast du das Spiel überhaupt gesehen?
Hast du das Spiel überhaupt gesehen? Ja, klar. Wie alt warst du? Ja, so 13. Ja, schaust du nochmal an. Schaust du lieber nochmal an. Ich will nichts zu viel verraten, aber schau dir es lieber nochmal an. Ja, Jonas, dann können wir es hier, glaube ich, beschließen.
Ja.
Mir sehr viel Spaß gemacht. Und
mir auch,
ja, bis zur nächsten Zeitlupe oder normalen Ausgabe.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.